Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es heißen dich herzlich willkommen Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren vom Abgefahren Podcast.
Da sind wir wieder. Abgefahren Podcast, eine neue Episode mit uns dreien. Und ich freue mich, dass meine beiden Spezialisten mit am Werk sind. Hallo Axel, hallo Jan.
Hallo.
Hallo, ihr beiden moin. Wohnmobil- und Camper-Spezialisten. Seid ihr doch, oder?
Sind wir doch nicht alle ein bisschen?
Ja, ich hoffe doch.
Und also ich fühle mich ja geadelt, wenn der Vize-Camper des Jahres das so zu uns sagt, Jan,
oder? Also, der Vize-Camper des Jahres, des vergangenen Jahres, bitteschön.
Ja, noch so. Bist du aktiv.
Ja,
noch bist du, hast du doch die Schärpe noch um.
Ja, ja, das stimmt. Also virtuell habe ich sie noch um. Tatsächlich. ja, ich freue mich, dass wir hier in der Hochsaison zusammenkommen. Was wird man nämlich gleich auch hier in dieser Episode heraushören? Es gab viele Aktivitäten, von mir ein bisschen weniger, deswegen habe ich heute die dankbare Aufgabe, euch so ein bisschen ausquetschen zu dürfen und das Ganze ein bisschen moderieren zu dürfen, weil ich war nicht ganz so viel unterwegs wie ihr. Das finde ich sehr cool und das wird super, super spannend. Vielleicht, ja, direkt mal eingangs die Frage, wir sind ja hier so ein Gute-Laune-Podcast und wir erzählen immer von ganz tollen Reisen und wir fahren immer ganz weit und irgendwo hin und alles ist immer super. Ist denn wirklich immer alles super oder geht auch mal was schief? Kann auch mal was nicht funktionieren? Gibt es sowas?
Nee, alles super.
Bei uns?
Alles super.
Okay, beim Jan ist alles super. Beim Axel?
Na? Also inzwischen ist auch wieder alles super.
Ja.
Oder alles Diesel müsste man ja fast sagen.
Jetzt bin ich sehr gespannt. Der Axel hat uns was zu berichten.
Ja, ganz genau. Ich war auf bei mir in der Nähe, bin ich auf die Autobahn aufgefahren und ich weiß nicht, 200 Meter später ging irgendwie diese Motorwarnleuchte an. Motor kontrollieren stand da. Und da dachte ich, naja, okay, mache ich dann mal, ne, wenn ich dann später mal so ungefähr. Dann merkte ich aber, dass das Fahrzeug irgendwie die Beschleunigung irgendwie nachließ. Und dann habe ich doch mal die Warnblinker angemacht und bin an den Rand gefahren. Und da war es dann eingetreten, tatsächlich die Wohnmobilpanne, über die wir letztes Mal berichtet hatten, dass man ja dafür so einen Schutzbrief abschließen kann, auch in Bezug auf gestohlene Fahrzeuge mit Unterstellung und so weiter. Mhm. Und das war ein Montag. Und tatsächlich hatte ich am Freitag vorher eben jene Schutzpolice abgeschlossen und hatte tatsächlich noch...
Das ist doch just in time.
Karma.
Ich hatte tatsächlich noch den Mitarbeiter am Telefon gefragt, ja, und ab wann gilt das dann? Und er sagte, ja, also ich gebe das heute noch weiter, also dann ab Samstag und so.
Weil ich brauche die Montag.
Genau, ich brauche die Montag. Ja, da hatte ich nämlich eine Panne eingeplant. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dann stand ich da so am Rand und habe gedacht, okay, Warnblinker, dann habe ich diese Warnwesten habe ich an der Seitentasche oder in der im Seitenfach von der Tür, habe ich mir dann auch angezogen.
Warst du alleine oder?
Ich war allein im Fahrzeug, genau. Und dann habe ich tatsächlich erstmal so ganz kurz auf dem Seitenstreifen gestanden und so überlegt, was machst du denn jetzt? Rufst du jetzt da die Versicherung an oder da ein paar Meter weiter war die Notrufsäule, nimmst du das und so. Also ich war so ein bisschen, wie soll ich sagen, also unkoordiniert.
Das hat
bestimmt eine Minute oder so oder zwei gedauert, bis ich dann, ja klar, jetzt rufe ich, jetzt klettere ich erstmal schön hinter die Leitplanke und dann rufe ich da an. So, und wie war nochmal die Nummer und so, ne? Also man war so ein bisschen und Warndreieck aufstellen, habe ich dann auch gemacht. Ne? Also man war so ein bisschen aus dem Plan raus. So, ne? Ja, ich habe deshalb auch mal einfach so eine Anleitung vom ADAC für die Shownotes rausgesucht, die das dann auch nochmal im Prinzip so die ganzen Tipps, was man dann eben machen soll, wenn man so eine Panne hat, dann nochmal schön sinnvoll aufführen. Ja, und bevor es jetzt um den eigentlichen Ablauf geht, was vielleicht viele interessiert, also ich habe eine Versicherung abgeschlossen oder einen Schutzbrief abgeschlossen, wie von Jan empfohlen bei der RMV, da haben ja wahrscheinlich auch viele generell eine Versicherung abgeschlossen. Und bevor ich darauf eingehe, wollte ich erstmal sagen, Wattenkack, dann stehst du da, baust das Warndreieck auf und hast dich noch nicht ganz umgedreht, dann liegt das schon daneben. Diese modernen Warndreiecke sind ja super leicht. Ich weiß nicht, ob ihr das euch das schon mal aufgefallen ist. Wahrscheinlich nicht. Ne? Früher war das immer so ein Riesenklotz, so ein riesenhoher, breiter Klotz mit so ganz stabilen Stahlfüßen irgendwie. Wurde wahrscheinlich auch ein Panzer irgendwie mit hochheben könntest. Und heutzutage sind das so ganz spirrige, dünne, aus mehr oder weniger Vollplastik bestehenden Dinger. Und meins hatte so relativ kurze Füße. Und immer wenn so ein LKW vorbeifuhr, und das macht er auf der rechten Spur relativ häufig, wehte quasi dann, oder es war vielleicht jeder fünfte LKW oder so, wehte dieses blöde Warndreieck um. Das ist echt doof gewesen, weil da musst du nämlich wieder dahin und das wieder aufstellen. Und eigentlich ist das unangenehm,
nicht dafür
auf die
gedacht,
auf den Seitenstreifen zu kriechen und
hätte das Stein zu machen. Drauf geholfen oder sowas?
Ich habe hinter den Feuerlöscher genommen. Feuerlöscher genommen und da drauf gelegt. Das hat so semi geholfen. Aber wie gesagt, vielleicht guckt ihr einfach nochmal eure Warndreiecke an und vielleicht gönnt ihr euch nochmal ein anderes, je nachdem. Genau. So, wie ist das jetzt abgelaufen? Ich habe da angerufen, dann hat die mich natürlich nach dem Standort gefragt.
Wo?
Oh, sorry. Ja, die RMV hat da auf der Webseite eine Hotline, genau. Und das ist eine bestimmte Nummer. Das ist ja letztlich bei der Krawack, ne? Das wissen wir ja alle, glaube ich. Und da habe ich angerufen und da ist dann jemand drangegangen. Die hat mich nach dem Standort gefragt und dann hat sie nochmal ein paar Minuten später nochmal zurückgerufen, nach dem Standort gefragt. Also sie hat natürlich meine Handynummer dann ja gehabt. Und kurz danach habe ich dann eine SMS bekommen mit einem Link und von Assistenzpartner. Also der Thomas hatte irgendwie gemutmaßt, naja, egal wo du versichert bist, am Ende kommt der ADAC. Ja, nee, ist nicht ganz so.
Nee,
also die kamen nicht.
Die Mutmaßung war jetzt bezogen auf meine in der Kreditkarte beinhalteten Schutzbrief.
Also, okay.
Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das da so läuft.
Okay, gut. Also da ist es so, das arbeitet mit diesem Assistenzpartner-Netzwerk zusammen. Das sind ja so Abschleppunternehmen zum Beispiel und so. Ich kriegte diese SMS mit dem Link und dann konnte man da drauf gucken und dann sah man auch, wann der in etwa da sein wird und welches Unternehmen das ist und so weiter.
Und also so wie wenn du dein Paket verfolgen kannst.
Ja, so in der Art. Irgendwie sollte man, glaube ich, auch auf der Webseite seinen eigenen Standort nochmal besser eintragen können. So geht ja, ne? Ist ja ein GPS drin im Handy und so. Das hat bei mir nicht so funktioniert. Und dann rief der Pannenhelfer, der rief dann auch nochmal an und fragte nochmal, wo ich denn bin und so und was es denn ist und so. Und ich hatte halt schon gesehen, dass da Diesel ausgetreten war. Und kam dann an mit einem Abschleppwagen, mit dem man mich auch hätte abschleppen können. Also kam jetzt nicht mit einem VW Golf oder so. Und er kam und sagte, der wäre noch vor kurzem in der Inspektion gewesen. Standardfehler.
Ah, okay, guter Mann, der weiß sofort Bescheid.
Fiat Ducato, Standardfehler. Ich stelle euch mal ein Foto nachher zur Verfügung. Es gibt nämlich bei der Dieselpumpe oder bei der Kraftstoffpumpe ist wahrscheinlich der korrekte, Filter, beim Kraftstofffilter. Beim Kraftstofffilter, der ist vorne im Motorraum und zwar, wenn man die Haube aufhat und da reinguckt, dann ist es oben rechts. Da ist der Kraftstofffilter, der wird ja gewechselt, logischerweise bei der Inspektion. Und da wird auf die Zuleitung wird so eine Plastiksicherung drauf gemacht, so ein Nupsi, der den Schlauch da drauf fixiert auf dem Anschluss. Ja, und Standardfehler ist, dass dieser Nupsi fehlt. Und dann geht die Kraftstoffleitung irgendwann ab. Vielleicht. Ne? Und genau das war passiert. Und da hat er den Kraftstofffilter wieder dran gemacht und dann konnte ich den auch wieder anmachen. Und ich hatte noch den Fehler im Display, weil er ja, wenn er mal einen Fehler hatte, dann geht er ja auch nicht so von alleine wieder weg. Ja, und damit bin ich dann wieder zu meinem Freundlichen gefahren und
der hat den Nupsi drauf gemacht.
und habe gesagt, so hätte ich das mit Auf Wiedersehen nicht gemeint das letzte Mal. Und was ich aber okay fand, war, die haben also sich entschuldigt direkt. Also und dass sie haben sich auch mehrfach entschuldigt, dass ihnen das sehr unangenehm ist und so. Und ja, haben also nicht angefangen zu diskutieren, dass das irgendwo auch hätte abfallen können oder irgendwas in der Richtung. Also haben das dann gemacht, den Motorraum sauber gemacht und dann war wieder alles gut. Ja. Aber
ist denn viel ausgelaufen?
Ja, das hatte ich mich auch gerade gefragt, über welche Mengen reden wir denn dann, wenn da so ein Schlauch abrutscht.
Das kann ich schlecht sagen, das kann ich schlecht schätzen. Also ich würde jetzt so von der Menge her sagen, das war vielleicht, nein, ich würde jetzt sagen, dass das vielleicht 300, 400 Milliliter waren.
Ach so. Ist jetzt auch nicht so, dass er dauerhaft noch nachkam.
Nee. Ich hatte dann gedacht, naja gut, machst du die Karre einmal aus und dann machst du die Karre wieder an und schon anmachen ging schon wieder nicht. Das war so der erste Versuch der Problemlösung, als ich auf dem Seitenstreifen war.
Musstet ihr denn die Fahrbahn noch reinigen? Also das...
Genau, der hatte so einen Streu dabei und hat das dann, hat der Pannenhelfer sich drum gekümmert. Genau, also die Fahrbahn an sich nicht, sondern nur den Seitenstreifen.
Da, wo du standst.
Ja.
Ja.
Ja, gut. Genau. Ist natürlich mal
aber
eine
vielleicht,
ne?
Ja. Vor allen Dingen, du denkst, ich hatte mich noch mit dem freundlichen Händler, hatte ich mich ja noch unterhalten über diese Sache. Erinnert euch vielleicht, das hatte ich auch erzählt bei der Geklaut-Episode, dass man ja so eine Abschaltung machen könnte und so, also die Dieselpumpe abschalten, hat er gesagt, na, ob das eine gute Idee ist, irgendwie so 10.000 Euro Motor. Mhm. Und dann hat er mir noch erzählt von diesem Dieselpest und so. Und dann denkt man schon so, nein. Aber gut, also insofern war ich dann erleichtert, dass es nur der blöde Schlauch war. Mhm. Ich weiß aber, dass ich jetzt jedes Mal nach der Inspektion als erstes auf diese Nupsi-Sicherung da gucken werde. Das ist so ein gelbes Ding. Die kann man gut sehen. Und wie gesagt, ich schicke euch mal ein Foto und dann werde ich da, bevor ich vom Hof fahre, immer jetzt gucken. Weil, wie gesagt, der Pannenhelfer sagte direkt, Standardfehler beim Ducato. Ne? Also ist mir jetzt
vergessen
passiert.
Vergessen Sie das öfter mal.
Ja, ich meine, jeder macht mal einen Fehler. Ne? Und das scheint ein Standardfehler zu sein. Ja.
Na gut, dann bist du nochmal mit dem blauen Auge davongekommen. Kein großer Schaden, Fehler schnell gefunden.
Richtig.
Wie lange hat das Ganze gedauert?
Wenn du sagst schnell?
Mhm. Ja, genau. Mhm. Also ich habe so eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde habe ich da auf dem Seitenstreifen und hinter der Leitplanke gestanden.
Das ist nicht viel.
Ah, ich finde das...
Genau. Bei gutem Wetter ist das okay. Wir wohnen ja jetzt auch recht zentral. Ne? Also wir wohnen ja alle in Nordrhein-Westfalen, zwar direkt A40. Also das ist jetzt nicht weit weg. Da hatte jetzt keine ewige Anreise. So, das wollte ich damit sagen.
Nee, ich habe mal 2,5 bis, und beim anderen mal irgendwie 3,5 Stunden für einen PKW mitten in der Stadt, Stadt, die ich jetzt nicht nenne, gestanden und gewartet, dass ein gelbes Auto kommt. Und das hat auch ewig gedauert. Hier gut. Er hat es mir nachher erklärt, warum es gedauert hat, aber es hat mir halt nicht geholfen. Deshalb fragte ich jetzt nach der Zeit.
Ja. Nö, also das war okay. Das, klar. Die. Also es hat im Prinzip gut geklappt. Das mit dem SMS finde ich gut. Das hat sie mir nicht gesagt, dass man eine SMS kriegt. Also ich erinnere mich jedenfalls nicht daran, dass sie es gesagt hat. Erst dann weiß man ja auch, dass der Auftrag wirklich auch im System ist und so. Ne? Das gibt einem dann nochmal echt eine ordentliche Sicherheit. Da sieht man dann auch alle seine Daten irgendwie mit Kennzeichen und so weiter. Und dann weiß man, okay, kann es eigentlich nicht mehr schief gehen. Ne? Man muss jetzt nicht irgendwie denken, oh, jetzt könnte noch mal einer kommen oder so. Man sieht ja auch dann, wie lange es ungefähr dauern wird. Das war pessimistischer. Ich glaube, da stand eine Stunde oder sowas. Das ist dann, denke ich, am Anfang so eine Standardzeit oder so. Ne?
Mhm. Ja.
Genau.
Gut, ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich glaube, vielleicht der eine oder andere schaut jetzt mal in den Motorraum und sucht den gelben Nupsi und macht sich vielleicht mal Gedanken über einen Schutzbrief oder wie auch immer.
Waren ja tatsächlich nach der Inspektion auch noch weg eine Übernachtung im Münsterland. Und da habe ich noch zu meiner Frau gesagt, also die Versicherung, die habe ich noch nicht neu gemacht. Ach, wir fahren ja nur bis Münster.
Ja. Aber ich habe mir jetzt gerade mal aufgeschrieben, dass ich mir diese Telefonnummer von dem Pannenservice gleich mal rausziehe und mir irgendwie einlaminiere und ins Auto lege.
Also ich habe so einen Aufkleber damals gekriegt von der Krawack und da stehen beide Nummern drauf. Also nur so, falls du den auch hast, da kannst du nochmal gucken.
Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich habe einen Brief von denen gekriegt, dass das jetzt unter Dach und Fach ist. Aber ob da ein Aufkleber bei. Ich guck nach. Ja. Hm. Okay. Mhm. Gute Info.
Gut. Wir, als ich gerade gefragt habe, ob immer alles gut geht, hat der Jan so gelächelt und der sah so ganz glücklich aus. Also ich glaube, Jan hat schönere Sachen zu berichten, oder? Ich meine, der Axel später auch noch, so viel dürfen wir schon mal vorweg spoilern. Aber Jan, also ich muss jetzt aber mal dazu sagen, ja, ich verfolge euch beide logischerweise natürlich. Ich habe einen Überblick verloren.
Du stalkst uns?
Ja, ich sah immer nur, dann ist der da unterwegs und der ist da unterwegs und dann hier wieder Polarsteps und da. Ich saß hier und ich habe nur gearbeitet und nur unschöne Sachen gemacht, ja. Und ihr wart nur unterwegs. Und der Jan, der hat wirklich was Schönes gemacht. Erzähl mal.
Ja, aber um das mal eben gerade zu stellen, wir hatten im Anfang April unsere Messe und bis dahin waren wir halt sehr, sehr, sehr eingespannt. Und ich bewusst nach der Messe gesagt, ich fahre jetzt ein bisschen ruhiger, ich gehe auf eine normale Arbeitszeit wieder zurück und feiere ein paar Überstunden ab, habe noch jetzt bei der ersten Tour zwei Urlaubstage genommen, war aber auch noch 2 Tage arbeiten dabei, das schon mal vorweg. Kann aber auch soweit sagen, im ganzen Mai werde ich nur 12 Tage arbeiten.
Das erklärt einiges.
Weil einfach mit Ferien sind. Man muss noch mal dazu sagen, dass ich aber auch freitags immer frei habe. Also von daher das Ganze, dass ich dann auch wieder relativiere. Ja. Aber ja, wir waren unterwegs. Wir waren im Norden. Wir sind in den Norden gefahren, weil ich nämlich arbeiten musste, 2 Tage in Hamburg. Und da haben wir überlegt, was machen wir? Dann war der 1. Mai als Feiertag ja da. Dann gab es den, was war denn das dann? Der Donnerstag danach, der war auch Feiertag. Dann 2 Tage arbeiten. Und dann waren es im Prinzip nur noch 2 Tage Urlaub, die ich nehmen musste, um sozusagen von Dienstagabend loszufahren und sonntags danach die Woche zurückzukommen, also mit 12 Tagen unterwegs. Von daher, das relativiert sich dann alles wieder, wenn man die Zeit davor sieht. Aber ja, wir waren 12 Tage unterwegs im Norden und sind, weil wir es uns mal vorgenommen haben, zum Nordostseekanal gefahren, weil wir da eigentlich mal Schiffe gucken wollten. Also so ist ja ein Hotspot auch gerade für die Wohnmobilfahrer. Rendsburg ist ja da sozusagen der Hotspot schlechthin, aber auch die Schleusen in Brunsbüttel, als auch da bei Kiel, wo die Sandra wohnt, in der Gegend, sind ja spannend einfach zu gucken. Und da fahren echt fette Pötte durch, als auch kleine Schiffe. Und das wollten wir uns einfach mal angucken und sind dann da hochgefahren mit einem Zwischenstopp in Bremen. Haben dann da die Walpurgisnacht sozusagen noch mitgenommen. Das war so Dienstagabend, also Tanz in den Mai sozusagen. Haben auf dem Stellplatz beim Kuhhirten gestanden. Das ist auf dieser Weserinsel. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart. Großer Stellplatz, waren auch noch Plätze frei. Das war ganz cool. Aber das war ja nur unser Zwischenziel, weil wir dienstags losgefahren sind, schon mal ein bisschen Strecke machen. Und dann sind wir zum Nordostseekanal gefahren mit der Fähre rüber oben bei Brunsbüttel. Für uns, ich habe das ja des Öfteren schon gesagt, ist Fährefahren ja so ein bisschen auch Urlaubsbeginn, so von früher. Heute fängt die Urlaub ja definitiv früher an. Ja, dann sind wir wollten wir eigentlich, und das war jetzt das Lustige an der ganzen Geschichte, wollten wir eigentlich in Brunsbüttel noch eine Radtour machen, also mit der Fähre rüber noch eine Radtour machen und dann gucken, wo wir pennen. Und dann hat die beste Navigatorin, die wir halt im Haus haben, einen Stellplatz gefunden über eine Webseite. Und dieser Stellplatz, der ist so cool, dass ich nachher die beiden Besitzer von diesem Stellplatz, und wir reden da von diesem riesen Stellplatz mit ganzen 2 Plätzen, aber direkt am Nordostseekanal, direkt an der Fähre, die dort die PKWs rüberbringt. Von der vorderen Stoßstange würde ich sagen, keine 20 Meter bis zum Wasser.
Das ist
2 Plätze, total einsam, traumhaft schön. Ja, und mit denen habe ich ein Interview geführt, weil da steckt noch so viel mehr an Geschichte hinter, was die gemacht haben und solche Sachen. Und wir haben es eben im Vorgespräch besprochen, dass wir diese Geschichte, das ist ein etwas längeres Interview, das stellen wir einfach ans Ende der Episode. Also bleibt dran, hört euch das noch an. Das Allerentscheidendste, warum wir da hingefahren sind, war die Geschichte mit der Ampel. Die haben nämlich eine Wohnmobilampel auf ihrem Stellplatz und somit auf der Webseite. Das heißt, du guckst auf der Webseite nach und sagst, von diesen 2 Stellplätzen ist entweder grün, beides frei, gelb, einer ist belegt, einer ist frei, oder rot, beide sind belegt. Mhm. Und wenn du das dir anguckst, dann weißt du mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit, dass du da einen Stellplatz kriegen kannst. Jetzt kann es natürlich passieren, dass du da hinfährst und genau vor dir fährt ein Wohnmobil und die Ampel ist gelb und der besetzt den letzten. Dann hast du natürlich ein Problem. Aber es ist, sagte er, eine 98-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass du dann noch einen kriegen kannst. Ja, und diese ganzen Geschichten, die dahinter stehen, was Maria macht, was Knut macht und was die, mit welchen Autos die schon durch die Gegend gefahren sind. Also er ist Jugendherbergsvater gewesen und hat ein Reisemobil ein Bus zu einem Reisemobil umgebaut und ist damit in die entlegensten Gegenden Europas gefahren. Also diese Geschichten stehen auch alle auf der Webseite und das Interview lohnt sich. Ja, aber wenn ihr Schiffe gucken wollt, klar kann man nach Rendsburg fahren, stellt sich da auf den Stellplatz oder auf einen der vielen Stellplätze, die an dem Nordostseekanal sind. Dort muss ich sagen, ey, wir haben uns sowieso wohlgefühlt, wir sind 2 Nächte geblieben, haben Schiffe geguckt, sind Fahrrad gefahren, haben uns das Schiffsrad zu eigen gemacht, sodass wir immer wussten, welches Schiff kommt denn in den nächsten Minuten. Und somit konnte man schon mal rausgehen, die Kamera rauszücken und die großen Pötte einfach fotografieren. Ja, das war richtig cool.
Und das ist einfach schiffsradar.de oder was? Oder?
In dem Fall habe ich eine App auf dem Handy, die da heißt Boatwatch und noch eine, mit der ich gearbeitet habe. Aber da, auf der Webseite geht's, glaube ich, in die Richtung Schiffsradar. Da gibt's ganz viele. Der Hintergrund ist ja der, dass die Schiffe heute alle digital vernetzt sind. Die geben ja ihre Position an, wohin sie fahren und die Apps rechnen dann aus, in welche Richtung sie fahren, mit welcher Geschwindigkeit sie fahren. Dann müssen die auch mitfunken, was Starthafen und Zielhafen, erwartete Ankunftszeit und solche Sachen sind. Und daraus hin kannst du halt sehen, wo kommen die her, wie sind die gefahren und so. Ja, für maritim affine Menschen ist das echt spannend. Also andere sagen vielleicht, naja, total langweilig. Das ist so wie Flightradar, das gibt es ja auch für die Flugzeuge, wenn man an den Himmel guckt, sagt, ach guck mal, da ist eine, was weiß ich, für eine Maschine. Mhm. Ja, also wir haben das immer benutzt und ich habe, also dort, wo wir da waren und als wir dann nachher nochmal in Hamburg waren, haben wir das natürlich weiter benutzt, weil in Hamburg fahren natürlich auch so die ein oder anderen kleinen Schiffchen rein. Ne? Das kennt ihr ja.
Auf jeden Fall.
Schön, das hört sich gut an. Da erzähle ich vielleicht gleich auch noch mal ganz kurz eine Geschichte. Habe ich nämlich gar nicht in die Sendungsnotizen geschrieben. Könnt ihr ja gar nicht sehen. Habe ich aber ganz unterschlagen. Und der Jan weiß das, weil der Jan fragte, als ich, das ist schon ein paar Wochen her, mit meiner Frau mal wenigstens für eine Nacht mit dem Camper weg war, fragte er, warum kein Polarsteps? Und ich muss sagen, es ist eine Empfehlung gewesen von Freunden, ebenfalls Camper von uns, die sagten, wenn ihr einfach mal raus wollt, fahrt doch mal dorthin. Und zwar rede ich von Tolkammer, so heißt der Ort, der liegt zwischen Emmerich, was ja logischerweise auf der deutschen Seite liegt, und Nimwegen und Emmerich, dazwischen liegt Tolkammer. Und es ist ein wunderschöner kleiner Stellplatz mit vielleicht auch nur maximal 15 Stellplätzen. Und das ist genau, wie du es beschrieben hast, Jan. Also wirklich am Rhein gelegen, direkt vis-à-vis am Wasser, mit Blick zum Wasser. Alle stehen natürlich mit Blickrichtung zum Wasser und du kannst halt den großen Schiffen zugucken. Es gibt eine Mini-Promenade mit, sag mal, 3 Restaurants. Die sind aber sehr, sehr nett, sehr, sehr schön angelegt und es gibt wunderbare Möglichkeiten, Rad zu fahren, Richtung Emmerich oder Richtung Nimwegen halt, auf die holländische Seite. Und warum habe ich kein Polarsteps gemacht, was ich ja eigentlich üblicherweise mache? Weil ich echt nicht damit gerechnet habe, dass das so schön ist. Ich dachte, eine Nacht jetzt nur so da, kurz hinter die holländische Grenze, so, was soll das schon sein? Und wir sind da angekommen und ich war so mega begeistert. Und das ist so ein kleiner Geheimtipp für mal eine ganz kurze Auszeit, um Schiffe zu gucken. Deswegen schließe ich mich da gerne an, Jan.
Okay, ja, also ich gucke ganz schön. Ich meine, ich bin ja ehemaliger Kanute, also von daher, also wenn wir mal irgendwo hergestört haben, würde ich noch Wellen schmeißen. Aber in dem Fall war das echt schön. Ja, weil wir noch ein bisschen Zeit hatten, bis wir in Hamburg aufschlagen mussten. Wir mussten also erst Sonntag, wir wollten erst Sonntag in Hamburg sein und das war ja jetzt erst Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, wo wir da im Prinzip waren, sind wir dann freitags weitergefahren, hoch nach an die Ostsee, nach Seelendorf. Das ist irgendwo zwischen, wie beschreibt man das am besten? Zwischen Heiligenhafen und Kiel, so tendenziell Richtung Heiligenhafen gehen. Aber kleiner, wirklich kleiner Ort. In der Nähe ist, glaube ich, wie hieß denn das noch? Oldenburg. Oldenburg hieß es. Am Weißenhäuser Strand, also da in der Gegend. Und da gibt es einen Stellplatz, mehr oder weniger eine Wiese mit ein bisschen Ver- und Entsorgung. Und da haben wir uns dann hingestellt für nicht ganz kleines Geld, also dafür, dass das nur eine Wiese ist. Aber du gehst ungefähr 100 Meter über die Wiese, je nachdem, wo du stehst, und dann gehst du nochmal 50 Meter über die Dünen und bist direkt am Wasser. Direkt, also sozusagen, ja, am Sandstrand. Mhm. Dann sind wir da ein bisschen mit dem Sub gefahren und sowas. Also das war auch traumhaft. Haken war jetzt, die Nacht hat es ein bisschen geregnet, und wenn man weiß, dass man auf einer Wiese steht, die ein bisschen tiefer ist als die Dünen, dann wird es da feucht. Mhm. Und ich hatte Glück, alle anderen mussten rausgezogen werden an dem Tag, wo wir gefahren sind. Und ich stand zum Glück so ein bisschen mit dem Heck ein bisschen höher, sodass ich ein bisschen Schwung hatte, um sozusagen aus der Wiese rauszukommen. Okay. Es war knapp, aber interessanterweise wissen das die Parkplatzwächter beziehungsweise die Ansässigen dort. Die kommen nämlich morgens um 8 und machen da den Strand sauber beziehungsweise leeren dann die ganzen Mülleimer und warten mit ihrem Unimog da, bis man dann rausgekommen ist. Und man kann dann fragen, Haken an dem Stellplatz ist, das ist kein so 24-Stunden-Stellplatz, sondern Abfahrt ist morgens um 9. Also da ist dann Ende. Oder man muss noch einen Tag bezahlen. Das ist so ein bisschen doof, aber wenn man dann weiß, dass um 9 noch der Unimog da steht, dann hilft das natürlich massiv, weil ansonsten stehst du da nämlich, wenn es geregnet hat,
bis nächsten Tag um 9.
Abgesoffen.
Das erinnert mich an das Schauspiel auf der Insel Rømø. Oder ja, ich glaube, so spricht man es aus. Also die dänische... Entschuldigung, ja, richtig, genau. Danke, Axel.
Sehr gern.
So sieht's aus. Da haben wir uns das Schauspiel auch angesehen, denn auch dort ist natürlich gang und gäbe, dass die Leute sich da im Sand festfahren. Und dann gibt es ja, sag ich jetzt mal, ja, windige, ich will sie jetzt gar nicht so schlecht machen, aber es gibt halt Leute, die damit ihr Geschäft machen, die damit ihren großen Fahrzeugen, die in der Lage sind, solche Fahrzeuge rauszuziehen, das wohl machen gegen ein kleines Entgelt. Und ja, man sollte vielleicht schon vorher wissen, wo man, also gerade wenn man sich auf so einer Sandfläche bewegt, ich meine, da ist die Gefahr natürlich sehr, sehr groß. Bei einer Wiese, ich weiß nicht, das habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, das ist mir auch schon oft aufgefallen, natürlich durch diese Gewichtsbelastung auf der Hinterachse sind die Vorderräder halt mehr oder weniger frei. Ne? Die drehen ja wirklich, also ich merke es ja hier drüben bei uns auf dem Grundstück, wenn ich das Fahrzeug hier aus- und einparke, das ist nämlich auch ein Wiesenstück. Mhm. Der Axel hat da ja auch schon mal gestanden. Und jetzt, wo es so viel geregnet hat, drehen da permanent die Räder durch. Ne? Da ist null Grip, weil du einfach keine Last, kein Gewicht auf der Vorderachse hast. Da hast du kaum eine Chance bei schlüpfriger
Wiese. Ja, wie gesagt, ich hatte an der Stelle tatsächlich das Glück, dass wir hinten etwas höher standen. Somit drückte das vorne rein und ich konnte nach vorne auch wegfahren. Und dann ging es hin, hatte ich relativ schnell. Genau, dann Grip auf dem etwas festeren Kiesweg ist falsch, aber da lag halt so ein bisschen Kies. Aber die Jungs haben gewartet, bis ich raus bin. Also die haben noch geguckt und guckte nur nach und sagte, oh, das war knapp, gut gemacht.
Okay. Ja, schön.
Ja. Ja, und von da aus sind wir dann nach Hamburg gefahren.
Ja, ne? Meine Lieblingsstadt.
Ja, aber soll ich dir was sagen? Die Stellplätze waren alle gesperrt, die vorne.
Oh. Okay.
Am Fischmarkt. Ja, weißt du warum?
Ja, ich weiß es, aber weil ich hier... Ja,
Hafenfest.
Ja,
das super. Ich hatte ja schön vorgestellt, ich gehe da 2 Tage aufs OMR-Festival. Ja. Also OMR ist eine Online-Marketing, ja, ein Festival. Also ein Festival ist falsch, kein Musikfestival, sondern ein Marketing-Festival. Da geht es um Messe, um Veranstaltungen, um Keynotes, um ganz viele Informationen und so weiter. Und also meine Fortbildungsveranstaltung im Jahr. Und dann bin ich dorthin und oder wollte dorthin und hatte mir wie letztes Jahr vorgestellt, stehst du ja schön an den am Fischmarkt vorne, hast einen schönen Blick, 2-3 Tage kommst du ja immer hin mit dem Strom, wunderbar. Ja, so hatten wir uns das gedacht. Ja, und dann hörten wir aber, dass der Hafengeburtstag ist, also war relativ schnell klar, nee, die bauen da Bühnen auf und Fressmeile und Riesenrad und was weiß ich nicht alles. Und dann, ja gut. 2 Alternativen, entweder oben direkt am St. Pauli-Stadion auf dem Parkplatz.
Wenn kein Dom ist.
Was für mich taktisch echt gut gewesen wäre, weil dort auch die Akkreditierung und von da aus geht es zur Messe natürlich dann auch relativ weit, relativ schnell rüber. Dann hätte ich kurze Wege gehabt. Aber wir haben uns dann doch entschieden, zum Wohnmobilhafen In, wie heißt es, in Brok? Mhm. Oh, ich komme nicht auf den Namen.
Unter der S-Bahn. Genau. Wo wir auch schon, glaube ich, zweimal standen, wo es eigentlich schon mal das Gerücht gab, dass der schließen soll.
Genau. Ja, ich hatte mit denen gesprochen. Also die dürfen noch bis auf jeden Fall bis Ende des Jahres. Mhm. Und dann müssen sie mal gucken, wie es dann weitergeht.
Okay.
Da wissen sie noch nicht so genau.
Ebenfalls habe ich ein YouTube-Video gesehen, dass diese Plätze vorne an der Elbe, die du eingangs angesprochen hattest, direkt am Fischmarkt, dass die auch gegebenenfalls geopfert werden. Weil da irgendwas gebaut werden soll. Frag mich nicht was, aber es könnte auch sein, dass das für Camper in Zukunft in Hamburg nicht mehr ganz so günstig ist, zu stehen.
Ja, das könnte passieren.
Ja, jedenfalls Hafengeburtstag, da bist du einiges voraus. Das habe ich leider noch nie erleben dürfen.
Ja, also wir haben da so Überlegungen gemacht, bleiben wir da, gucken wir uns das nicht an. Ich meine, ich war da 2 Tage auf der OMR, da waren 70.000 Leute oder knapp 70.000 Leute auf dieser Messe. Das Ding war auch crowded, also voll bis oben hin und nur Eindrücke. Und da habe ich noch überlegt, boah, wollen wir uns den Hafengeburtstag antun, weil das ist ja dann voll in der Stadt.
Ja.
Somit haben wir uns aber, das war mit die Entscheidung, wir haben gesagt, wir fahren schon an dem Sonntag auf diesen Wohnmobil, in den Wohnmobilhafen und bleiben dann da. Und dann machen wir auf jeden Fall bis Donnerstag, also Mittwoch war die Messe zu Ende, Donnerstag fing der Hafengeburtstag an. Bleiben auf jeden Fall noch bis Donnerstag und überlegen dann, ob wir noch weiter bleiben. Und wir haben uns dann entschieden, tatsächlich den Hafengeburtstag noch ein bisschen zu verlängern. Und haben noch den Donnerstag mitgenommen und den Freitag auch noch, weil Freitagabend ist ja das Feuerwerk dort. Und das haben wir uns dann auch noch angeguckt, vorne auf der Cap San Diego. Die liegt ja da an der Überseebrücke, direkt erste Reihe sozusagen. Und da haben wir Karten für gekriegt. Und Andrea hat sich da durchgesetzt und wir standen quasi vorne auf dem Bug in der ersten Reihe an der Reling und konnten da gucken. Mussten wir uns ein bisschen erkämpfen, aber war schön. Ich bringe mit Sicherheit ein paar Bilder in die Shownotes hier rein davon. Was wir aber gesehen haben, es war ja rappelsvoll in der Stadt. In der alten Lagerstadt waren ganz viele Leute oder ganz viele Wohnmobile, die da standen. Und die standen da mit Sicherheit nicht wirklich offiziell.
Okay.
Aber die standen halt da.
Also die normalerweise vorne am Fischmarkt gestanden hätten, haben sich natürlich Alternativen gesucht irgendwo.
Irgendwo, ja. Also die Stadt war voll und auch wohnmobilmäßig war das echt voll. Und die standen da. Ob die da die Erlaubnis hatte, in der Nähe vom Miniatur Wunderland da zu stehen, und solche Sachen.
Also wenn überhaupt maximal geduldet. Ne?
Geduldet, ja. Also es sah nicht so aus, als wäre es ein Problem, weil da standen so viele. Und ich glaube, die Polizei hatte an den Tagen und auch das Ordnungsamt genügend andere Baustellen, als dass es darum ging, die Wohnmobilfahrer, die dort ja auch nicht störten. Also da war ja Platz, ja, zu belangen. Also glaub nicht. Ja, und dann haben wir natürlich ganz viel, also Hamburg haben wir ganz viel gemacht. Wir waren in der Eiskönigin, wir haben Miniatur Wunderland geguckt, inklusive Backstage-Führung. Das war,
ist mir auch was war
richtig cool.
Mann.
Ja, und Einlaufparade haben wir geguckt vom Hafenfest und dann, wie gesagt, das Feuerwerk. Also es waren schon ein paar wirklich coole Sachen dabei. Ja, aber total interessant war, auf dem OMR-Festival gab es eine Situation, die ich so überhaupt nicht erwartet habe. Da ist mir was über den Weg gelaufen. Und an der Stelle, Thomas, fahr doch mal die Matz ab.
Ja, mache ich doch gerne.
Abgefahren Podcast unterwegs. Heute im Norden auf unserer Nordtour und hier als kleinen Einspieler. Ich bin auf der OMR, der Online-Digital-Messe für Marketeers und alles, was fancy stuff ist im Digitalbereich. Jetzt komme ich hier um die Ecke und ich fühle mich wie auf dem, lass es mich sagen, Caravansalon. Ich finde hier ein Auto von Löw. Und ich habe den Matthias hier. Und Matthias, du hast das Fahrzeug mitgebaut, was hier steht und mitentwickelt.
Korrekt.
Erzähl mal was zu dem Fahrzeug kurz.
Das Fahrzeug, ja, wir machen das seit 3 Jahren und die Intention da war, einen hübschen Camper zu bauen, in dem man sich wohlfühlen kann, mit dem man vielleicht auch seinen Job erledigen kann, im Alltag nutzen kann. Und wir haben halt gesagt, Mensch, es gibt ganz viele Camper, aber keinen wirklich schön. Und dann haben wir gesagt, dann gründen wir die Firma Löw. Und hier steht er.
Okay, das ist cool. Ich meine, die Aussage, keinen schönen ist gewagt. Da
ja.
Da fühlen sich jetzt vielleicht einige auf den Weg, aber ich finde es cool.
Ja.
Hey, wir stehen jetzt hier hinten im Heck. Es ist ein Kastenwagenaufbau und wir stehen jetzt hier gerade im Heck, einfach um ein bisschen den Schall von vorne rauszunehmen aus der Messe. Traumhaft schön. Shownotes, beziehungsweise in den Shownotes findet ihr dann ein paar Bilder, einfach damit ihr es sehen könnt. Webseite verlinken wir natürlich auch. Warum steht ihr denn hier auf der OMR? Was ist, ihr seid nicht auf dem Caravan-Salon hier, sondern wirklich bei den Digital-Fuzis. Was macht ihr?
Genau, also die Idee dahinter ist, dass wir einige Kunden bereits haben, die dieses Fahrzeug als Mobile Office nutzen. Wir haben ja durch Corona und andere Geschichten in den letzten Jahren einen ziemlich großen Wandel gehabt, was das Networking, Arbeiten, Remote-Arbeiten und so weiter angeht. Und da ist es tatsächlich mit unserem Fahrzeug gut möglich, wenn ich den richtigen Job habe, von überall auf der Welt meine Calls, meine Meetings, meine Arbeiten als Journalist, als ITler oder was auch immer in diesem Auto machen zu können. Und da haben wir gesagt, hey, da wir schon Kunden haben aus dieser Sparte, müssen wir das hier unbedingt nochmal präsent zeigen, um die Leute nochmal aufmerksam zu machen dafür. Und viele junge Leute mögen das ja, Work-Life-Balance, ne, von überall arbeiten. Und das Feedback ist bisher auch wunderbar. Und das ist der Grund, warum wir hier stehen.
Total cool. Nicht nur junge Leute lieben das, also auch wir.
Wir sind auch jung.
Ja gut, ich gehöre schon zu den Grauhaarigen. Aber ja, auch wir machen es ja. Wir sind ja auch unterwegs mit unserem Camper und machen dort ja unsere Office-Sachen, die wir halt ja, von unterwegs machen. Von daher, coole Aktion hier. Jetzt wissen wir, warum ihr hier seid. Und ich hoffe, ihr kriegt ja einige verkauft. Und ich hoffe, dass wir die Fahrzeuge demnächst mal irgendwo unterwegs sehen. Erzähl mal was zum Auto, was es ausmacht. Also was es wirklich ausmacht.
Genau, also das Thema ist, dass wir gesagt haben, diese klassischen Oberflächen, wie viele Camping- und Wohnmobilfahrzeuge, viele plastische Oberflächen, ja genau, Papierfolien in hübscher Holzoptik und sowas. Und tatsächlich ist unser Chef und auch ich und viele andere unserer Mitarbeiter sind gelernte Tischler und wir haben halt eine Affinität zu Holz. Und dann haben wir gesagt, wir müssen mal ein Auto bauen mit echten Holzfurnieren, mit Parkettfußboden und all diese Dinge, wie man es zu Hause auch gerne wohnlich und schön haben möchte, in die Campingwelt zu transportieren. Und das war der Grund, warum wir das erste Auto für unseren Chef gebaut haben. Das war die Ursprungsidee. Und dann haben die Leute plötzlich alle gesagt, ey, sowas will ich auch haben. Und dann haben wir die Firma halt offiziell gegründet und machen halt wirklich mit Korean, mit echtem Leder, ganz viel Eichenfurnier. Es wird alles nur geölt, also auch ein bisschen naturbelassen, die ganzen Produkte. Und dann haben wir versucht, viele Features, die andere einzelne Anbieter haben, alle in ein Auto zu packen. Und ein Kastenwagen ist eh kleiner als andere teilintegrierte oder vollintegrierte Wohnmobile. Und haben trotzdem versucht, all diese Features und den ganzen Luxus in so ein Fahrzeug zu packen. Und deswegen sind wir tatsächlich, das geben wir auch zu, im etwas höheren Preissegment unterwegs. Aber wenn man das Auto sieht und mal anfasst die Teile und sich ein paar Details erklären lässt, versteht man das dann auch schneller. Warum der Preis?
Also was ich gesehen habe, ist eine wegfahrbare Toilette aus der Dusche.
Genau, die ist wirklich voll elektrisch. Das ist eine sogenannte Klesana-Toilette, die gibt es jetzt seit knapp 2 Jahren auf dem Markt. Hat den Vorteil, ich habe keine Chemie mehr, ich brauche kein Wasser für die Toilette. Ich kann also wirklich mal wild campen, was man ja in anderen Ländern auch darf. Und wenn ich dann sage, hey, wo soll ich jetzt meine Chemie-Toilette leeren, nehme ich einfach hier die Beutel außerdings und schmeiße den Müll an. Und das war's.
Ja, ja. Genau. Das Prinzip ist bekannt, aber interessant ist, dass das Ding dann auch aus der Dusche wegfährt. Also das ist so.
Genau, weil die Duschkabine aufgrund des Gesamtfahrzeugs nur sehr klein ist, haben wir gesagt, Mensch, wir müssen das hinbekommen, dass man die Toilette wegfahren kann. So, und dann von Hand kann ja jeder, haben wir gesagt, das muss auch noch elektrisch funktionieren. Und dann werde ich von oben mit meiner Regendusche berieselt und die Toilette wird nicht nass, ich muss nichts putzen. Ja. Das ist der große Vorteil.
Also viele, viele, viele schöne Details hier. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt ganz viel Holz verbaut. Wie sieht es mit dem Gewicht aus?
Wir bauen tatsächlich Fahrzeuge ab 4 Tonnen nur. Genau, weil wir eben sagen, mit dem ganzen Luxus hier drin, allein so eine Duschtasse, die ist aus echten Korean gefertigt, die wiegt halt mehr als so eine tiefgezogene Plastikwanne, wie es die anderen machen. Und deswegen ab 4 Tonnen, dieses Fahrzeug hat sogar 4,8 Tonnen, sodass ich auch wirklich reell 4, 5, 6, 700 Kilo zuladen kann. 3, 4 Leute, ein Fahrrad und so weiter und so weiter. Genau.
Deshalb auch ganz klar die Information, also für die 300-Tonnen-Fahrer ist das hier definitiv nichts.
Richtig.
Gibt es noch irgendwas, was du ganz ausstellen möchtest?
Also wo wir auch so ein bisschen stolz drauf sind, ist unser Elektropaket. Also nicht nur, dass wir überall im Fahrzeug USB haben, 230 Volt haben, sondern auch, dass wir ein Master-Volt-System benutzen. Und das heißt, wenn der Kunde in Italien am Strand ein Problem hat, kann sich unser Vertriebspartner auf dieses System einloggen, feststellen, wo ein Fehler im System ist, was kaputt ist, bestellt ein Ersatzteil in den Hafen in Italien und nächsten Tag kriege ich ein neues Teil, klickt das rein und das System rebootet sich und es funktioniert wieder. Das sind alles Features, die ich sonst bei keinem anderen habe.
Höre ich tatsächlich auch das erste Mal im Moment, aber es ist ein Thema, was ich jetzt mal aufnehme.
Cool. Ja, genau.
Ja, du, vielen Dank. Es war mir eine Freude, eine abgefahrene Episode, ein Interview hier auf der OMR zu machen, womit ich nicht gerechnet habe. Es hat richtig Spaß gemacht mit euch, ein geiles Fahrzeug.
Vielen lieben Dank. Ja, wir freuen uns auch. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Auf jeden Fall. Danke dir.
Tja, Jan, also da hast du mich jetzt auch wirklich auf einen völlig überraschten Fuß hier erwischt. Ich habe gleich jetzt während des Interviews erstmal gegoogelt.
Ja.
Wirklich, wie du sagst, richtig geil das Fahrzeug oder Fahrzeuge, die anbieten.
Ja.
Hammer.
Ja.
Also sehen schon stark aus, echt.
Ja, die sehen stark aus, sind gut umgesetzt, fühlen sich sehr wertig an. Hm. Naja, und die Zielgruppe ist ganz klar, ne? Ich meine, die wollen die hippen neuen Startups.
Ja.
Die mobil arbeiten wollen, die wollen sie da fassen. Und von daher, ja, war das vielleicht nur eine Möglichkeit, das auf der Messe auch mal zu zeigen. Ich wünsche denen echt viel Erfolg. Also das Ding gefällt mir. Mhm. Allerdings ist auch preislich nicht gerade die Klasse, die ich bereit bin oder die ich bereit bin zu zahlen.
Mhm. Aber jeden Business Fall Camping. Inspiration ja. pur. Also das ist schon cool. Cool umgesetzt. Ja. Also genau das ist der Punkt. Nicht dieses klassische Plastikkram und Kunstdekor. Also schon wirklich echte Handarbeit. Schick verpackt und auch praktisch umgesetzt. So was ich jetzt hier auf der Internetseite sehe. Stark. Mhm. Ja. Ja, schönen Dank für das
Interview. Ja, und da das ja Business Camping ist, ich habe tatsächlich auch noch neben dem OMR Festival habe ich noch auch noch Business gemacht. Ich hatte einen Partner von uns, der in Hamburg ansässig ist, den haben wir noch abends getroffen und da waren wir noch grillen. Das heißt, er hat eingeladen und ist mit seinem Lastenrad gekommen, hat einen Beefer mitgebracht und eine Gasflasche und dann haben wir im Park mitten in Hamburg gegrillt.
Oh.
Also wir haben auch noch Business gemacht.
Ja, sehr cool.
Nicht weit vom Stellplatz entfernt, hinter dem Großmarkt sozusagen. Also auch das kommt noch dazu. Also, wie gesagt, wir können auch mit unseren Fahrzeugen Business Camping machen. Wir müssen da nicht die Holzedelvariante haben. Aber die ist schon geil.
Ja. Ich meine, das habt ihr ja schon häufiger, und gerade auch du, Jan, schon häufiger bewiesen. Ne? Das machst du ja gerne und hast auch schon häufiger gemacht. Am Ende kannst du auch in deinem Camper einwandfrei arbeiten, denke ich mal. Ne? Ja,
keine Frage.
Es gibt Sachen, die könnten vielleicht anders sein, besser sein, wie auch immer, aber prinzipiell.
Es ist wie immer im Leben, besser geht immer, ne?
Ja. Prinzipiell geht das mit allen drei Fahrzeugen, die wir fahren, mehr oder weniger gut. Klar. Sagen wir es mal so.
Na klar. Ja, und damit war die Hamburg-Episode dann eigentlich auch zu Ende. Und dann mussten wir Samstag schon los. Wir hatten aber noch bis Sonntag Zeit. Dann sind wir noch eine halbe Strecke gefahren, also runter Richtung Heimat. Und sind wir am Dümmer See gelandet. Warum sind wir da gelandet? Weil wir brauchten zwei Dinge: eine dunkle Gegend. Und wir brauchten einen See, weil wir wollten nochmal mit den Subs aufs Wasser. Und wir wollten gucken, ob wir die Polarlichter vielleicht doch treffen, weil die waren am Abend zuvor ja da mit einer Wahnsinnsstärke, die bis nach Österreich hin zu sehen waren oder bis Italien, glaube ich sogar. Aber die Polarlichter in Hamburg nicht erkennbar waren. Wir wussten es auch nicht und wir haben es dann verpasst. Und ich glaube, auch in Hamburg selber hätten wir sie gar nicht so vernünftig sehen können. Also haben wir uns einen dunklen Stellplatz gesucht. Also einen dunklen, nicht der Stellplatz war dunkel, sondern die Gegend war relativ dunkel, nämlich am Dümmer See. Und haben auf der Wohnmobilwiese beim Bauern übernachtet. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, abends Polarlichter zu sehen. Und wenn ich jetzt sehen sage, dann sagt Andrea, ich habe nichts gesehen. Ich habe gar nichts gesehen. Ich hatte mal so zwischendurch den Eindruck, also als dieser Hochpunkt war, dass man so, ja, so einen roten Hauch irgendwo erkennt. Tatsächlich habe ich mit den eigenen Augen auch wirklich wenig gesehen, also wenig bis gar nichts. Aber die Kamera kann es sehen, weil wenn man auf die Langzeitbelichtung geht und genügend Photonen sammelt in den Sensoren, dann kann man es tatsächlich sehen. Und bei einer 2 bis 3 Minuten Belichtungszeit habe ich meine ersten Polarlichter zumindest fotografiert, wenn ich es auch nicht live gesehen habe.
So cool, begann das
damals. Habe ich jetzt aufgeschlossen zu dir, Thomas.
Ja, genau. So begann das damals in Norwegen auch bei uns. Also zunächst sagte ja meine Frau, ich sehe sie, und ich sage, ich sehe nichts. Und dann schon mal mit dem Handy wirklich das versucht. Und tatsächlich ist es dann mit einer künstlichen Optik irgendwie komischerweise leichter einzufangen. Da kam aber ja bei uns damals noch hinzu, dass die ja dann doch ganz stark aufkamen und dass sie dann auch mit dem bloßen Auge ganz deutlich, also richtig deutlich zu sehen waren. Also das, Aber so im ersten Moment, diese erste Phase war genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Das hätte man, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, ich habe es erstmal nicht gesehen. Ja, aber dafür muss man ja nicht nach Norwegen fahren. Ne? Jetzt kann man schon in Deutschland Polarlichter. Genau. Das ging ja durch die Medien auch. Die waren ja eigentlich überall, auch bis ins Ruhrgebiet hier wohl sichtbar. Ich habe es wieder mal verpennt. Ich habe es nicht mitbekommen.
Ja. Nee, war schon interessant. Aber ich musste sie auch suchen. Ich habe für meine Kamera habe ich ein 180 Grad Objektiv, also auf die große Kamera, und habe es erstmal nur in den Himmel gehalten, um zu sehen, sehe ich überhaupt was. Und dann wusste ich, in welche Richtung ich gucken muss. Und dann habe ich mit einem anderen Objektiv die Richtung, wo dann das Polarlicht war, dann auch über Langzeitbelichtung einfangen können. Mhm. Anders wäre es nicht gegangen.
Mhm. Cool.
Keine Chance.
Schöne Tour, Jan.
Auf jeden Fall.
Das, also Norden ist ja auch so meine heimliche Leidenschaft. Ich liebe das. Und da werde ich mir noch mal ein paar Tipps holen von dir, wenn wir da mal.
Ja.
Es muss ja nicht immer das Gleiche sein. Man muss ja nicht immer nur nach Hamburg an die Elbe. Man kann ja an den Nord-Ostsee-Kanal, wie du es so schön beschrieben hast, da kann man auch mal Schiffe gucken und einfach mal runterkommen und ein bisschen
denk entspannen. Dran, am Ende dieser Episode spielen wir noch das Interview mit Maria und Knut ein.
Das kenne ich auch noch
dann
nicht.
Dann gibt's nochmal. Da gibt's dann noch mal ein paar detaillierte Informationen zum Stellplatz und das drumherum und was die sonst noch so machen. Mhm. Das ist nämlich vielleicht auch eine Variante, um mit Menschen zusammen Urlaub zu machen, die ein Wohnmobil haben und trotzdem am Nordseekanal zu gehen.
Cool.
Ja, cool. Dies als kleiner Teaser.
Ja, Mensch, Axel, ist denn bei dir alles nur schief gegangen oder gab es auch ein paar schöne Erlebnisse nach der Panne mit dem Benzinschlauch oder wie auch immer man das beschreiben mag? Ich weiß es ja. Ich habe ja, wie gesagt, von euch immer wurde ich ja zugebombt mit Reiseaktivitäten. Was hast du noch erlebt, Axel?
Bevor ich gereist bin, habe ich noch was umgebaut.
Ah ja, also vor dem Vergnügen kam erst noch ein bisschen Arbeit, ja?
Ja, aber es ist wirklich nur ein bisschen Arbeit. Und zwar, wahrscheinlich kennen das einige, dass man ja immer ein gewisses Maß an Kompromiss kauft von Wohnmobil. Und ist meistens, also in unserem Fall, Thomas, bei dir war es ja genauso, du hast ja auch nicht bestellt, sondern so gekauft, wie es da stand.
Ja, genau.
Und dann ist da drin, was da drin ist. Dann kannst du natürlich sagen, kaufe ich nicht, weil die Heizungssteuerung gefällt mir nicht, ja. Ist aber vielleicht Quatsch. Ne? So kann man ja ändern. Und wir hatten dieses oft als Glücksrad verschiedene Rädchen, mit dem man die Heizung steuern konnte. Und
ich kenne das zum Glück noch aus dem Leihmobil, was wir zu Beginn unserer Campingkarriere in Anführungszeichen uns ja mal gemietet hatten. Da war nämlich auch so ein sogenanntes Glücksrad verbaut. Was tatsächlich, glaube ich, ihr könnt es besser oder du kannst es besser beschreiben, ist tatsächlich ein bisschen Glück dazu gehört, die richtige Temperatureinstellung zu erwischen. Ne? So habe ich
es. Ich finde, es geht. Also ich war nie so wirklich unglücklich damit. Es ist eigentlich so ähnlich wie ein Heizkörperthermostat. Also da waren, glaube ich, auch die Werte 1 bis 5, glaube ich, sind auf einem Heizkörperthermostat drauf. Und die haben auch mehr oder weniger dieselbe Bedeutung. Das heißt, wenn du das Ding auf 3 stellst, dann hast du so halt irgendwas um 20 Grad. Du konntest jetzt vielleicht nicht unbedingt auf 21 oder 22 Grad einstellen. Also ich jetzt vielleicht nicht, aber so ungefähr traf man es halt eigentlich. Ich wusste immer, was ich da einstellen muss. Ein Nachteil ist aber, dass es da außen noch einen Bedienkranz gibt. Also innen ist quasi das Rädchen mit den Zahlen und außen ist nochmal ein Bedienkranz. Und da gab es dann so ein paar Symbole, auf die man das drehen konnte und so. Ich würde einfach mal sagen, außer mir konnte das Ding keiner bedienen. Ein weiterer Nachteil ist, wenn du die Heizung nachts runterdrehst, also was ihr wahrscheinlich auch beide so macht, dass man es in die Nacht nicht auch auf 22 Grad geheizt lässt, dann ist es sehr unangenehm, morgens aufzustehen und die Heizung höher zu drehen, weil man dann nämlich einmal durch das Kalte durch muss und irgendwie so, und gerade so gemütlich.
Ah,
und man bleibt noch so ein Axel bisschen liegen. So.
Ich möchte das mit der App steuern können, aus dem Bett heraus.
Nee, so weit bin ich nicht gekommen, Thomas.
Okay, so mache ich es nämlich.
Ja, natürlich. Du schickst eine SMS, außer in der Schweiz, ganz klar.
Ja, eine SMS sende ich ja tatsächlich nur, wenn ich mich weit entfernt vom Wohnmobil empfinde. Zum Beispiel gerade auf einer Wanderung und in 20 Minuten am Mobil durchgefroren ankomme und ein aufgeheiztes Mobil vorfinden möchte. Dann schicke ich eine SMS. Wenn ich aber das aus dem Bett heraus regeln möchte, dann kann ich es tatsächlich über eine Bluetooth-Verbindung zu der Truma steuern mit der Truma-App.
Also der Thomas hat zusätzlich zu diesem Bedienteil noch, wie heißt das Ding? iNet X oder? Nee, nee, jetzt heißt
das anders. Das ist das ganz Neue, glaube ich.
Das ganz Neue.
Ja.
Die iNet Box, ja genau. Die hat zwar mit iNet nichts zu tun, aber gut, egal. Auf jeden Fall.
Da kommt eine SIM-Karte rein und die hat halt eben.
Genau, dann kommt eine SIM-Karte rein. Genau, okay. Wusste ich gar nicht, dass die auch Bluetooth kann. Okay.
Aber ich wusste gar nicht, dass du so ein Weichei bist, Thomas.
Ja, also manchmal. Also
wir stehen dafür auf und drehen die hoch. Oder auch eben nicht.
Ja, pass auf. Also auf jeden Fall, das war so ehrlich gesagt so das Feature, was ich am coolsten fand. Das ist ja vielleicht auch jeder immer ein bisschen anders. Dass du da nämlich eine Zeitsteuerung einbauen kannst und kannst dann sagen, weiß ich, morgens um 6 oder so, von 6 bis 7, dann heizt du mal hoch auf X. So kannst du eine Temperatur für eine bestimmte Zeit einstellen. Und ja, das kann halt dieses CP Plus, und ich hatte jetzt die Möglichkeit, so ein CP Plus für eine Kiste Bier zu kriegen. Und habe mich dann, also die kosten schon richtig Geld, ich glaube 250 Euro.
Hätte ich bezahlt.
250, ja. Also die kosten schon eigentlich für das, was man dann da in der Hand hält, ist es schon bannig viel Geld. Und ich habe es umgerüstet, genau, das wollte ich erzählen. Und alle, die das vielleicht überlegen, ob sie das machen können und so, also es ist im Prinzip mit einer Säge und einem, man muss noch einen Dauerplus legen, also einen Dauer 12 Volt Dauerstrom, damit er die Uhrzeit nicht vergisst, und dann ist es eigentlich erledigt. Also da steckt das Wesentliche ist, dass man den einen Stecker umsteckt für die Heizungssteuerung. Das ist also kein Riesenwerk. Ne? Mhm. Jan, war bei dir auch so, ne?
Mhm. Ja,
genau. Mein das, was ich geschafft habe, dein Killer-Feature. Ja,
mein Killer-Feature dafür ist tatsächlich die Lüftersteuerung auf Eco. Weil, das kannst du an dem Glücksrad nämlich meines Erachtens nicht machen.
Nee.
Aber das ist so lange her, dass ich das noch wirklich sicher weiß.
Ja, kann man nicht.
Also kannst diese normal, genau, kann man nicht, ne? Wenn die Heizung läuft, dann bläst die halt wie so ein Turbo.
Ja.
Und wenn du die CP Plus hast, kannst du die auf Eco stellen und dann läuft die Heizung halt auch, aber die Lüftung ist deutlich entspannter und reicht am Ende auch aus. Klar, wenn du mal ganz schnell hochheizen willst, dann stellst du auch auf Turbo, also auf Normal, und dann geht das auch schneller. Aber diese Eco-Steuerung ist quasi bei uns im Dauerbetrieb. Also wir machen gar in der Regel nichts anderes, auch nicht im Winter.
Ja.
Das ist unser Killer-Feature da dran. Und die Zeitsteuerung muss ich mal überlegen, weil ich weiß ja nie, wann ich morgens aufstehe, zumindest nicht im Urlaub. Außer wenn
aber es ist nicht schlimm, wenn dann einmal so irgendwie warm gemacht wird, finde ich. Aber ist egal. Also genau, das war mein Killer-Feature auf jeden Fall, und dann habe ich es umgebaut und gut ist.
Also nochmal, auch jetzt, also man kann ja drüber schmunzeln mit dieser Fernbedienung, wovon ich eben berichtet habe, mit der App. Es ist aber tatsächlich auch so, man verkalkuliert sich ja auch schon mal. Ne? Es kann auch schon mal sein, dass man die dann doch zu warm gestellt hat oder zu kalt. Weil man jetzt gar nicht genau weiß, wie kalt wird's in der Nacht oder wie warm wird's in der Nacht. Und dann hat man halt auch mal die Möglichkeit, wirklich aus dem Bett heraus, gerade als, sagen wir mal, bei uns ist es ja, wir sind ja Querschläfer, das heißt, nehmen wir mal an, ich werde wach und möchte die Heizung höher drehen, weil mir schlottrig kalt ist, dann müsste ich ja meine Frau sozusagen wecken oder nerven, dass ich an die Heizung komme. So kann ich es eben mit der App dann eben steuern. Also es hat schon dann auch in dem Moment noch Vorteile. Aber ja, prinzipiell, um nochmal auf diese Steuerung der Temperatur, ich war da von Anfang an so begeistert von. Also ich finde einfach, so wenn du 21 Grad einstellst, dann, ich meine, ich habe es noch nicht mit dem Thermometer wirklich geprüft, aber dann erhältst du halt auch deine 21 Grad. Je nachdem, wo der Sensor, wenn der dann vernünftig verbaut ist.
Genau. Kannst du nachjustieren.
Ja, da gibt es extra eine Einstellung für. Fühler, der muss natürlich irgendwo an der vernünftigen Stelle sitzen.
Ja, und sitzt der oben und über der Tür. So. Also wenn ich die jetzt auf 21 Grad stelle und der Fühler sagt 21 Grad, dann habe ich oben auf meiner Kopfhöhe 21 Grad. Ich habe tatsächlich zwei Thermometer, also ich habe so ein Multithermometer im Dingens verbaut, und dann habe ich oben 22 Grad oder 21, 22, je nachdem, was ich eingestellt habe. Ich habe aber oft unten an der Tür, da habe ich nämlich den zweiten Sensor liegen, nur noch 14 Grad. Also sprich auf Fußhöhe, wenn es draußen kalt ist, dann nur noch 14 Grad. Und dann müsstest du eigentlich gut umwälzen. Dann müsste man aus der Eco wieder weggehen oder einfach mal sich auf dem Wohnmobil bewegen. Aber das ist schon ein Unterschied. Also ja, wo ist denn euer Sensor verbaut?
Also unserer ist direkt über dem Küchenblock in dem sozusagen eigentlich da, wo auch die Steuereinheit von der Truma sitzt.
Ja. Bei uns auch, aber du kannst da nochmal, ich glaube, plus und minus 3 Grad kannst du das nochmal justieren. Also dann steht da, dass du das quasi für deinen Sitzplatz oder was ausrichtest oder so. Ne? Das geht auch nochmal.
Hast du das gemacht?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, nee.
Okay, wir halten fest, also wer Interesse daran hat, der Umbau sollte mit einem ganz klein bisschen handwerklichen Geschick machbar sein.
Ja, ob man einem das Geld wert
ist. Ich fand es besser, die 12 Volt zu ziehen. Das war tatsächlich das Schwierigste, die 12 Volt irgendwo abzugreifen. Ich habe sie direkt an der Heizung abgegriffen, aber das war ein bisschen Fummelei.
War das alles, Axel, oder hast du noch was gemacht? Du bist immer so fleißig bei deinen Umbau- und Modernisierungs- und Upgrade-Maßnahmen.
Nee, das war vom Umbau her und so alles. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Moment kommen mir alle Nase lang auf Social Media irgendwelche Wasserfilter entgegen. Es geht schon euch immer. Auch so.
Schon immer. Ja, also bei den YouTube-Kanälen, die ich mir anschaue, da sind meistens, oftmals Paare, die auch irgendwo wirklich durch den tiefen Süden oder Osten fahren und so weit weg von unserer mitteleuropäischen Zivilisation, die haben dann in der Regel diese Wasserfiltersysteme dabei, wo sie dann halt schon beim Einlassen vor dem Wassereinlass einen Filter aufsetzen, um das Wasser da zu füllen. Das meinst du wahrscheinlich, ne?
Genau, ja, richtig, ja. Das macht es natürlich nicht schneller, das Befüllen, das ist mir auch klar. Und ich habe mich gefragt, ob man das jetzt so, wir wollen ja diesen Sommer nach Italien, hat man ja auch in der Toskana-Episode gemerkt. Und da habe ich mich gefragt, ob das eine sinnvolle Investition wäre oder ob das Quatsch ist. Und naja, also was ist denn eure Meinung? Thomas, du hast keinen, ne?
Ich habe keinen, weil wir strikt, seitdem wir das Mobil besitzen, das Wasser aus dem Tank noch nie getrunken haben. Wir nutzen das zum Duschen, zum Waschen, zum Zähneputzen auch. Aber wir trinken es nicht. Also wir kaufen uns tatsächlich und haben auch erstmal von zu Hause aus immer Wasser dabei und kaufen dann Trinkwasser nach.
Okay.
Deswegen haben wir nie dieses Bedürfnis gehabt. Ich kann das verstehen, wenn gerade auch natürlich, klar, wenn man einen Mehrpersonenhaushalt, so wie ihr es seid, da wird es natürlich dann ein bisschen lästig. Da muss man noch umso mehr Wasser dabei haben. Oder wenn du halt länger unterwegs bist und vielleicht nicht immer die Möglichkeit hast, was nachzukaufen, kann ich es auch verstehen. Aber für uns 2 Personen stellt das überhaupt gar kein Problem. Ich habe da, ich packe immer so ein, was sind das, 5 Liter mindestens, ein 5-Liter Kanister von hier zu Hause schon mal ins Auto, so einen wiederbefüllbaren Kanister, und damit kommen wir erstmal schon mal eine Woche aus. Und ich geniere mich da auch nicht, das noch nach 4-5 Tagen zu trinken oder zumindest zum Kaffeekochen zu nutzen. Das hat bisher immer gut funktioniert. Wie macht's der Jan?
Wir duschen natürlich, Zähne putzen, waschen, Kaffee kochen, definitiv, aber auch da sehe ich kein Problem, weil es kocht ja.
Abgekocht ist, ja.
Weil zum Kochen nehmen wir es auch, Nudeln kochen, was weiß ich, keine Ahnung, dann nehmen wir das Wasser auch. Ansonsten trinken wir halt nur Bier und Wein, fertig.
Ja, ist eine gute Lösung.
Thema durch. Okay, das ist der Pro-Tipp hier vom Jan.
Ja, sicher.
Da 200 Euro für so einen blöden Alpfilter auszugeben, einfach nur Wein trinken.
Ja, cool. Stimmt. Ja, da kannst du eine Menge Bier und Wein für trinken, bevor du da den Filter raus hast.
Ja, den musst du auch noch wechseln.
Nee, tatsächlich haben wir auch Mineralwasserflaschen dann dabei, weil wir die auch zum Fahrradfahren oder so dann auch mitnehmen. Eine Flasche Wasser mit hinten ans Bett nehmen oder so, dann nimmst du lieber so eine kleine, weiß ich nicht, was haben wir denn da typischerweise, 750 Milliliter Kunststoffflasche, die wir dann von hier aus mitnehmen. In der Regel. So richtig trinken tun wir das Wasser nicht. Nee. Ich glaube, da müsste ich auch vorher nochmal den Frischwassertank erstmal grundlegend wieder reinigen. Ich habe da mal eine Anleitung von einem Podcast hier von dem Axel von Abgefahren irgendwo. Der hat da mal irgendwann was gemacht. Da müsste ich nochmal nachgucken, wie man das dann wieder genau macht.
Genau.
Also wie gesagt, wir sind da relativ frei.
Was machst du
jetzt mit dem Filter?
Also, ich hatte das einfach überlegt. Ja. Es gibt ja von bis, ne? Es gibt da ja einen Filterhersteller, mit drei Buchstaben, der sehr, sehr präsent ist, irgendwie mit Edelstahl oder mit so Messinganschlüssen und so und für mehrere hundert Euro. Oder es gibt welche, die kosten so um die 50 und so. Ach, ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt recht, das ist Quatsch. Also man muss es auch nicht übertreiben, ja.
Hast du es denn jetzt gemacht oder ist das nur
bei dir ein Plan? Nein.
Ach, ich habe darüber nachgedacht. Ich dachte, das wäre jetzt unter dem Thema, wir haben was eingebaut.
Da sage ich immer nur wieder gerne, ne, wenn ihr da draußen da was zu beizutragen
habt
oder Ideen habt oder Tipps habt oder irgendwas, was wir jetzt noch nicht bedacht haben, immer her damit. Kommentiert das bitte auf unserer Webseite auf Instagram, wo auch immer ihr wollt. Ihr kennt das, abgefahren Podcast suchen und einfach mal mitmachen bei der Diskussion und wir uns dann beim nächsten Mal nochmal wieder aufgreifen.
Ja, schön. Ja, aber ich war doch tatsächlich noch weg, Thomas.
Ja, ich weiß, ich habe es mitbekommen.
Ich musste ja, ist ja klar, jetzt hatte ich ja CP Plus eingebaut, da kannst du natürlich, da musst du ja wegfahren, damit du auch weißt, ob es funktioniert.
Ja, ja,
also klar. Ich meine, anders geht es ja gar nicht, muss man ja testen. Ich war tatsächlich Business Camping mäßig auch unterwegs, zweimal, aber das ist so langweilig, glaube ich, dass ich das euch jetzt hier erspare. Und wo ich aber war, ich war mit meinem ältesten Kumpel, denn nicht weil er wirklich alt ist, sondern weil wir uns seit dem Kindergarten kennen, war ich unterwegs. Und zwar ein Wochenende, ein verlängertes Wochenende, waren wir Richtung Luxemburg unterwegs. Ich hatte schon angekündigt, die Wetterankündigung war nämlich erst ziemlich schlecht. So, Jan, vielleicht kommen wir doch noch in eure Richtung. Ihr wart ja da im Norden unterwegs. Ja, du hast natürlich ein Bier für uns kaltgestellt, aber das war uns dann doch zu weit. Nee, wir hatten uns eigentlich Luxemburg rausgesucht und haben das dann auch letztlich gemacht. Und der erste Punkt war in der Südeifel, also noch auf der deutschen Seite, so in der Nähe von Bitburg. Vielleicht kennt das der ein oder andere.
Da soll es ein Bier geben.
Da ist ein Hersteller von Hopfen-Kaltschorle, genau. Ja, richtig.
Die haben übrigens ein hervorragendes Labor. Aber das ist ein anderes Thema.
Anderes Thema, müssen wir ein andermal angucken. Wir waren in der Nähe von Bitburg, das ist wahrscheinlich 30 Kilometer oder so entfernt, in der Südeifel, Irreler Wasserfälle. Ich packe da mal einen Google-Link in die Shownotes. Und da gibt es eine Hängebrücke über die Prüm. Und tatsächlich, es hat ja jetzt auch in diesem Jahr oft und viel geregnet, da war schon richtig was los. Also es war schon richtig Getöse da unter allem. Richtig cool. Und wir waren, wir haben in der Nähe übernachtet, wie formuliere ich das? Und ist nicht eingezeichnet auf Park4Night, aber wenn man dem Google-Link folgt, sollte man wissen, was ich meine. Und sind dann morgens da einmal hingelaufen, so mit Nebel und so, also schon geil. Also hat uns echt gut gefallen. Aber das eigentliche Ziel waren, um ehrlich zu sein, nicht die Irreler Wasserfälle, da gibt es übrigens in der Nähe noch die Wolfsschlucht, da waren wir auch nicht, sondern das Mullertal, das ist nämlich quasi auf der anderen Seite der Sauer und das war auch nur 15 Minuten entfernt und ich hatte mir einen Parkplatz rausgesucht, wo ich dem Jan nacheifern wollte, an einem Felsen, der heißt Perekop. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Und der liegt direkt am Mullertal und da ist unter dem Felsen so eine kleine Parkbucht, also ja klein, also passen schon so
wahrscheinlich stehen,
so 10 ne? Autos hin, ne? Aber 10 Wohnmobile passen nicht hin und da es ja ein Brückentagswochenende war, hatte ich schon die Befürchtung, dass wenn man da etwas später kommt, man keinen 7 Meter Wohnmobil mehr hingeparkt kriegt. Hab gesagt, komm, lass uns direkt dahin fahren, wir frühstücken da. Hauptsache, wir haben erstmal den Parkplatz und so war es dann auch. Wir waren die Ersten dort und standen dann ganz alleine. Schön. Da gibt es ein cooles Foto. Wie das doch eigentlich relativ große Wohnmobil dann so neben diesem Felsen steht. Und das sieht echt winzig aus, wie so ein bisschen nach Playmobil, Spielzeug, Wohnmobil. Und wir sind dann da ein bisschen gewandert auf dem Mullertal-Trail und auch da mache ich euch mal einen Link in die Shownotes, wenn euch das interessiert. Also ich kann das wirklich, wirklich, wirklich nur empfehlen. Das ist an der Stadt Echternach, also es gehört zu Echternach auf der luxemburgischen Seite. Der Trail ist an sich 112 Kilometer lang, das war für uns ein bisschen viel. aber wir sind da so 12 Kilometer gewandert. Super tolle Ausblicke, super schöne Wanderwege. Es war natürlich voll, weil wegen Brückentagswochenende, also wenn man da so ein bisschen mehr Ruhe haben will, dann macht es vielleicht Sinn, keinen Brückentag zu nehmen. Ja, super gut. Und eigentlich, wir hatten die Subs auch dabei, Jan, du hast nämlich auf jeden Fall Vorsprung beim Suppen. Hatten wir überlegt, auch auf der Sauer mit dem Sub zu fahren, aber...
Wenn du sagst, ihr habt die Subs dabei, hattet ihr zwei mit?
Ja, jeder hatte eins
cool.
mit.
Ah, cool.
Ja. Spoiler-Alarm, wir haben sie tatsächlich genauso wieder ausgepackt, wie wir sie eingepackt hatten. Wir sind nicht zum Suppen gekommen. Aber gut, wir hatten sie dabei. Super. Auf jeden Fall, auf der Sauer kann man eigentlich auch super Kanu fahren oder mit einem Sub eben. Aber es gibt da eine Schutzzeit und es ist tatsächlich verboten vor Mitte Mai. Und ja, da haben wir uns natürlich dran gehalten. Ich habe auch kein einziges Boot auf der Sauer gesehen. Also da haben nicht nur wir uns dran gehalten.
Habt ihr erst vor Ort dann festgestellt? Gibt es da Schilder? Oder?
Nee, das wussten wir tatsächlich schon vorher. Ich hatte das, wie du dir das vielleicht vorstellen kannst, recherchiert.
Ja, okay.
Und war da über eine irgendwas...
Kann ich mir nicht vorstellen, dass du vorbereitet bist.
Sauer-Nutzungsverordnung oder irgendwie sowas gestoßen. Und ich habe dann tatsächlich, weil da stand irgendwie so, kann Ausnahmen gemacht werden, ja. Genau für dieses, für das Pfingstwochenende und für Christi Himmelfahrt, glaube ich. Und das war genau das Wochenende. Und dann stand da aber und so. Und dann habe ich da einfach mal hingeschrieben, da stand so ein Ansprechpartner und die haben mir dann tatsächlich auch zurückgeschrieben, da von dem entsprechenden Amt, dass es nur möglich ist, wenn nach Mitte Mai und so weiter. Also war verboten, okay. Und macht ja auch Sinn, dass da irgendwelche Laichzeiten oder Brutzeiten und so weiter, ne? Da haben wir das mit zu tun.
Ja. Dann ist das so.
Genau, schade. Dann ist das so. Genau, schade, das hätte man nämlich super perfekt verbinden können miteinander. Also wir hätten da nur ein paar Kilometer weiterfahren können, dann hätten wir, da hätte man glaube ich auch mit dem Bus shutteln können und so. Also wäre eigentlich tipptopp gewesen. Naja, gut, wir hatten einen Campingplatz vorgebucht und der war in Vianden. Das ist so 30 Kilometer, würde ich jetzt mal schätzen, ungefähr nördlich von Echternach. Liegt auch an einem Fluss, klingt auch so ähnlich wie Sauer, ist aber die Ur, also O-U-R. Hatte ich natürlich auch recherchiert, darf man aber auch nicht suppen, ist auf dem Abschnitt ist komplett verboten, ganzjährig. Da hatten wir einen Campingplatz, der heißt Castle Camp. Und den kann ich wirklich guten Gewissens empfehlen. Also wenn ihr nach Luxemburg fahrt und einen netten Campingplatz sucht, der direkt am Wasser ist, ihr könnt da online buchen, ihr könnt euch online direkt den Stellplatz aussuchen und so. Also alles gut, die haben alles eingezeichnet. Die haben alles, was ein Campingplatz braucht, saubere Sanitäranlagen in ausreichender Zahl. Ansonsten haben die aber auch nichts. Also die haben keinen riesen Spielplatz, kein Rutschenparadies, kein Schwimmbad, kein sonst was, sondern die ist einfach ein Campingplatz. Dafür hat es aber auch nur für zwei Personen jetzt in so einem Brückentagswochenende zwei Tage vorher gebucht, also kurzfristig gebucht, glaube ich 29 Euro gekostet. Was auch fair ist, finde ich. Also finde ich schon okay.
Ja.
Genau. Und Vianden ist bekannt für, wie der Name Castle ja schon irgendwie ein bisschen andeutet, die haben eine Burg. Und da kann man dann hochwandern und sich die anschauen. Das konnten wir dann leider nicht mehr machen, aber die Innenstadt ist auch sehr nett. Die haben eine schöne Uferpromenade, da kann man auch an dieser Uhr kann man langlaufen und so. Also ist auch eine richtig schöne, schöne Gegend da. Also das kann ich absolut empfehlen, da auch mal hinzufahren.
Ja. Klingt gut.
Ja. Und dann haben wir versucht, weitere Campingplätze in Luxemburg zu finden. Und dadurch, dass wir das nicht wirklich vorgebucht hatten, war mir schon klar, dass das eng wird. Und wir haben irgendwann aufgegeben und haben gesagt, okay, es macht jetzt keinen Sinn.
Seid ihr angefahren oder habt ihr telefoniert?
Nee, wir haben weder angefahren noch telefoniert. Also da hatte ich jetzt keine Lust, super geiles Wetter damit zu verbringen, da irgendwie rumzutelefonieren. Und dann haben wir beschlossen, wir fahren an die Mosel. Und da haben wir natürlich einen favorisierten Stellplatz. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart, aber im Ort Enkirch gibt es einen großen Wohnmobilstellplatz. Da habe ich gedacht, also das kann eigentlich nicht sein, dass der voll ist, dass man also da keinen Platz mehr kriegt. Aber also wir haben noch einen Platz gekriegt. Aber wir waren auch relativ früh da. Ich würde sogar sagen, so Richtung 2-3 Uhr irgendwie waren wir da. Wir hatten keinen Tip-Top-Platz mehr, würde ich sagen. Schon so ein bisschen schief und so. Konnte man so halbwegs ausgleichen. Aber in wie viel Reihen
stehen die denn da auf der Wiese dann, wenn du sagst, der ist voll? Also wenn ich mich an unser Treffen
gezählt
erinnere.
Gezählt hätten wir die dritte Reihe gehabt, also die erste Reihe, die dann am Fluss steht, ne, so meinst du, ne, dann noch eine und dann kamen wir. Aber hinter uns kamen noch weitere Reihen. Da kommen ja ganz viele Reihen, wenn du da Richtung, also du weißt ja auch, dass da noch so ein Wald ist oder so Bäume und genau. Wo auch Mobile drunter stehen. Also da kämen schon noch auch noch weitere Reihen. Aber wir hatten halt so eine Stelle, die auch so ein bisschen krumm und schief war. Das hat sicherlich viele abgehalten, sich dahin zu stellen. Es ist ja nicht parzelliert. Das ist ja der Vorteil. Das heißt, wenn du einen Platz findest, kannst du den auch im Prinzip nehmen. Ne? So, also es ist jetzt nicht so festgelegt. Ne? Ja.
Also auf der Wiese, wo wir da standen, nur für mein Verständnis, waren das jetzt die drei Reihen oder waren auf dieser Wiese schon 5, 6 Reihen?
Nee, auf der Wiese. Also unser Bereich, wo wir letztes Mal waren, der lag quasi, wenn wir aus dem Fenster, aus der Windschutzscheibe geguckt haben, dann lag der quasi vor uns. Also ich stand noch ein Stück zurück Richtung Entsorgungsstation quasi.
Ja, ja. Also für unsere Quereinsteigerhörer. genau, Axel gut, und Jan berichten gerade von dem Platz, den wir im letzten Jahr für unser Podcast-Treffen genutzt haben oder uns ausgesucht haben für das Podcast-Treffen und das auch für dieses Jahr getan haben. Also da verweisen wir gerne auf die Episode 65. Da berichten wir ja darüber, dass wir uns im Juni in diesem Jahr eben auf diesem besagten Platz in Enkirch wieder treffen werden. Und da war der Axel jetzt zur Hochzeit über einen Brückentag, über Feiertag etc. Und das kann ich mir vorstellen, dass das gut ausgelastet ist. Da ist ja auch ein wunderschöner Platz. Ich meine, du kannst da auch direkt am Wasser stehen und kannst da alles machen. Das wir haben es ja schon oft genug berichtet.
Ja, auch tipptopp mit dem, also ich liebe ja die Metzgerei da. Also ich kriege von denen nicht mal ein Stück Fleischwurst umsonst. Aber Metzgerei Georg, also dafür. Ich bin zu groß dafür, aber eigentlich für die ganze Werbung. Finde ich ganz toll. So eine Metzgerei gibt es bei uns gar nicht mehr, leider. Und da kannst du dir was richtig Tolles zum Grillen holen, das wir dann auch gemacht haben. Und dann haben wir gegrillt und so. Also tipptopp, waren noch beim Winzer, haben noch Wein gekauft und da war der Tag gerettet. Also das war schon schön. Am nächsten Tag sind dann Leute weggefahren und dann standen wir tatsächlich hinterher in der ersten Reihe. Also wir waren 2 Tage da und genau, das war auch sehr schön.
Hast quasi mal nach dem Rechten gesehen, ja?
Ich habe nach dem Rechten gesehen, ob alles gut ist. Genau, ja.
Schön.
Das heißt, wir sind präpariert für den 14. bis 16. Juni. Alles ist
ganz
im Lot.
Genau so ist das.
Ja, wenn nicht Folgendes passiert.
Genau, vor der Aufnahme vergangenen Wochenende, da ist er tatsächlich geräumt worden. Es gab ja so viel Hochwasser auch im Saarland und so, da gab es dann Hochwassergefahr in der Mosel. Das ist natürlich immer, es ist ein Überflutungsgebiet, ich glaube, das ist allen klar und das haben die nicht freigehalten, wirklich für Camper, sondern das hat noch einen gewissen Zweck und insofern, ja. Müssen wir die Wettervorhersage auf jeden Fall im Blick behalten, das werden wir auch und die Leute, die da wohnen, die kennen sich besser aus und die Gemeinde und so, die wissen schon, was sie tun.
Ja, da hoffen wir einfach mal, dass wir im nächsten Monat zu unserem Treffen dann das entsprechende Wetter haben und dass wir dann von solchen Überraschungen verschont bleiben.
Genau, also ich habe jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar Sachen angeguckt und so, also ich bin jetzt, ich weiß nicht, ob ich schon einen Fremdenführer-Nadel kriege oder so, aber in die Richtung entwickle ich mich langsam fort. Genau, Ja.
Naja,
war auf jeden Fall super geiles Wetter.
Im letzten Jahr hatten wir dank unserer Podcast-Gäste hatten wir halt auch Hobby-Fremdenführer. Ne? Ich erinnere da an die Wanderung. Das war gut organisiert. Also ihr seid da gerne, wenn ihr denn teilnehmt an unserem Podcast-Treffen, seid da gerne herzlich zu eingeladen, euch einzubringen, Ideen mitzubringen. Wir haben ja kein festes Programm, wie wir es schon oft gesagt haben. Wenn ihr eine tolle Idee
habt. Bewusst nicht.
Ganz
bewusst
genau. Nicht. Dann bringt euch einfach ein und macht das, wozu ihr Lust habt. Wir machen das auch.
Schön. Ja, coole Tour. Luxemburg fand ich auch immer bis jetzt.
Mann, da war ich auch immer kurz da.
Schon richtig. Thomas, gut. Also gerade für euch, wo ihr so gern wandern geht, also kann ich gar nicht nachvollziehen, dass ihr da noch nicht wart. Also wirklich ein Defizit.
Ihr habt das noch, ja jetzt doch, also so langsam schon, so schmackhaft hier darüber berichtet, dass wir es ja eigentlich auch jetzt wirklich mal machen müssen, tatsächlich, ja. Schön. Hört sich gut an.
Ja.
Absolut.
Gibt's noch was zu berichten? War noch jemand
wo? Jan, war noch jemand weg?
War noch jemand? Ich sprach mal davon, dass wir nur irgendwie wenig Tage diesen Monat arbeiten. Wir waren noch kurz weg. Letztes Wochenende hier, Pfingstwochenende. Völlig untypisch. Wir haben Freunde getroffen, die kleine Kinder haben und waren am Schloss Dankern. Und Thomas, du hast im Vorgespräch gesagt, du warst da früher mit deinem Kind auch öfter.
Mindestens, ich glaube, zweimal waren wir auf jeden Fall da. Zwei oder dreimal mit unseren Freunden zusammen. Da waren wir allerdings noch keine Camper, also deswegen kann ich nicht von Camping-Erfahrung sprechen. Ein
Schloss Dankern zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass die Riesenanlagen oder eine Riesenanlage haben, bestehend aus kleinen Ferienhäusern, die man mieten kann, so ähnlich wie Center Park, nur ohne Center. Dafür haben die einen Freizeitpark dort. Also für den Tageseintritt kommt man da rein. Also wir konnten unsere Freunde nicht besuchen, ohne den Tageseintritt zu bezahlen, weil das einfach ein hermetisch abgeriegelter Bereich ist. Abends ab 10 sind, glaube ich, dann die Schranken offen, da geht's dann, aber vorher geht's nicht. Der See allerdings da ist frei. Na gut, unsere Freunde haben sich mit vielen Kindern, also waren irgendwie vier Familien mit vielen Kindern, haben sich dort getroffen und wir haben gesagt, komm, wir besuchen die da, haben uns dann in Haaren an der Ems auf den Stellplatz gestellt und muss sagen, cooler Stellplatz, wir waren wieder am Wasser, da fuhren auch Schiffe vorbei, nicht ganz so groß wie am Nordostseekanal oder wie in Hamburg, aber es fuhren Schiffe vorbei und ich habe wieder meine App rausgeholt, um zu gucken, was hat denn der oder was macht denn der und wo fährt denn der hin? Witzigerweise, und dafür müsst ihr das Interview, ich komme nochmal drauf zurück, vom Fährhaus hören, witzigerweise habe ich da dieses Interview zusammengeschnitten aus den Tonspuren und der Knut erzählte etwas von diesem Stellplatz in Haaren an der Ems. Und das ist völlig absurd, dass wir dort an dem Tag, wo ich das Interview schneide, der Knut das schon erzählt hat. Cool. Andrea wusste nicht, die war beim Interview nicht dabei. Die hat gesagt, wir fahren auf diesen Stellplatz oder die hat den sozusagen rausgesucht und gesagt, da fahren wir hin, haben auch den letzten Platz gekriegt. Und dann sitzen wir da und ich schneide das Ding am Freitag Abend und denke so, ja, Knut, was du da erzählst, genau da stehen wir gerade. Also es gibt Zufälle, die gibt's einfach nicht. Und das habe ich ihm dann geschrieben und gesagt, das kann eigentlich nicht sein, weil Andrea wusste nichts davon. Sind dann aber am nächsten Tag tatsächlich zum Stellplatz an Schloss Dankern gefahren. Das heißt also auch für die Leute, die dort Leute besuchen, da ist ein Stellplatz direkt vorne am Parkplatz unterm Klettergarten sozusagen oder neben dem Klettergarten. Der stört aber nicht weiter. Da ist Fähr- und Entsorgung. Und wenn man was zu essen haben will, kann man da vorne an den Restaurants reingehen, beziehungsweise was kriegen an der Adventure-Golf-Anlage. Oder man geht halt rein, wenn man sowieso den Tagessatz bezahlt, weil man in den Freizeitpark geht. Also von daher, wenn man da jemand besuchen will, sicherlich auch eine gute Alternative, direkt da vorne zu stehen. Schöner zu stehen ist 4,5 oder 3,5 Kilometer entfernt, glaube ich. So in der Größenordnung. Vorne an der Ems. Ist ein bisschen netter. Ja, das so wie gesagt, Schloss Dankern für Kinder, wer dahin will, schon cool. Da unsere Kinder groß sind, haben wir nur die Freunde besucht, aber kann man mal machen. Und das war's auch. Und nächstes Wochenende fahren wir übrigens nicht weg. Das kann gar nicht sein.
Wir auch nicht.
Aber danach das Wochenende. Aber danach. Aber
das verrate ich noch nicht. Es ist nicht mehr so lange hin. Oder was? Oder hast du noch was anderes, was Individuelles? Was
anderes?
Ja.
Nee.
Aber unser Podcast-Treffen ist nicht mehr lange hin.
Das ist auch nicht lange hin.
Ja,
Thomas, das kannst du übrigens natürlich perfekt mit Luxemburg verbinden. Also ja. Wenn man einen Tag mehr investiert, ja. Dann kann man natürlich vorher auch oder nachher in Luxemburg
fahren. Also ich habe mir, glaube ich, ich bin mir...
Aber Luxemburg ist nicht nur einen Tag wert. Da musst du länger hin.
Nee, das kann man länger machen, kann man aber auch in einem Tag.
Also ich habe mich jetzt hier voll auf das Podcast-Treffen sozusagen vorbereitet und habe zumindest mal den Freitag frei. Das wäre wirklich Freitag dann. Ich meine aber, das hatte ich, glaube ich, hatte ich letztes Jahr einen halben Tag gearbeitet. Ich weiß es nicht mehr, aber wir werden relativ früh am Freitag da sein und da werden wir
cool.
voll
hab auf ich noch nicht
Kirch konzentrieren.
Aha.
Ja.
Ich muss noch überlegen, ob ich Donnerstag anreise. Donnerstagabend dann schon bis darunter Müller. Oder ob ich auch erst Freitag losfahre. Müssen wir mal sehen.
Ich hätte noch eine Rückmeldung.
Mietsch, meine Kinder. Oh, du hast eine Rückmeldung. Okay.
Ja. Und zwar gibt es eine Rückmeldung von Harry, der uns auf Spotify eine Rückmeldung zu der letzten Episode geklaut gegeben hat. Wohnmobildiebstahl. Und Harry schreibt, ich habe meistens im Wohnmobil Licht an und auch das Radio. Alternativ die Hundekette und der Napf vor der Tür. Gleicher Effekt.
Habe ich auch schon mal von gehört.
Ja, okay, danke schön. Ja,
oder so ein Aufkleber, ne? Hier wache ich und so einen Dackel hin oder so.
Ja.
Oder vielleicht einen größeren Hund. Könnte auch helfen.
Kann man machen.
Ja, hat ja jeder seine Lösung.
Ja,
genau.
Übrigen, was wir jetzt ganz unterschlagen haben, also ich war ja so ein bisschen traurig, dass ich jetzt in dieser Episode nicht so viel beizutragen habe.
Ja, aber komm, Thomas, du warst doch weg, habe ich ja, irgendwie auf Polar Steps gesehen, oder? War da nicht was?
Also ganz kurz noch eben liebe Grüße an die Camper des Jahres, die Drittplatzierten, ja, vom Vorentscheid. Mit denen hatten wir noch ein Kurzwochenende in Roermond, das wollte ich ja nochmal ganz kurz nebenei erwähnen.
Thomas Roermond.
Roermond, sorry. Das, Axel. Wir wollten uns einfach treffen und haben uns einfach auf einen relativ simplen Stellplatz gestellt. Helena Werf, wie der Name sagt, das ist tatsächlich eine Werft, wo Schiffe irgendwie repariert werden. Die stehen auch irgendwie so auf den Höfen rum. Und da gibt es einen Wohnmobilstellplatz und Roermond zeichnet sich ja vor allen Dingen auch dadurch aus, dass sie ein großes Einkaufszentrum, ein Outlet-Zentrum haben, was wirklich viele Besucher anzieht. Zeichnet sich aber auch, glaube ich, eine schöne, typische holländische Stadt aus. Wir haben ein kurzes Wochenende dort verbracht, haben uns mal wieder getroffen. Im Übrigen kommen die beiden, also liebe Grüße an Petra und Günther, kommen auch zum Podcast-Treffen. Da werden wir uns wieder sehen. Sind ja auch bereits angemeldet. Das nur mal nebenbei. Aber wo der Jan drauf anspielt, ist tatsächlich, hatten wir unsere typische Frühlingsreise. Und ich glaube, ich hatte das auch schon mal in einer der vorangegangenen Episoden angedeutet, dass es da nicht wahnsinnig viel Neues zu berichten gibt, weil wir einfach nochmal, weil wir es so lieben, zum Gardasee gefahren sind. Und im Grunde genommen, und deswegen verschone ich euch jetzt mit wahnsinnig vielen Details zu der Reise zum Gardasee, im Grunde genommen war das fast schon ein Abbild der Reise vom vergangenen Jahr. Da verweise ich gerne an die Episode 49, da haben wir...
Sollen wir die einfach hinten dran schneiden?
Könnten wir jetzt hinten dran schneiden, das wäre, das würde eigentlich
Recycling.
Fast dem entsprechen, was wir erlebt haben. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir ja diesmal ein bisschen anders verreist sind, nämlich, ich habe ja schon mal davon berichtet, mit dem Anhänger, mit dem Wheelie. Und so ein bisschen war es mein Traum und mein Wunsch, mal die von uns relativ neu erworbene Vespa mitzunehmen. Vespa, Italien, italienisches Flair, irgendwie hatte ich da so eine Lust zu. Und jetzt haben wir ja nun mal diesen Anhänger und haben das dann gemacht. Was natürlich dazu führt, dass die Reiseform eine etwas andere ist. Jetzt waren wir halt diese 1000 Kilometer hin und 1000 Kilometer zurück plus das, was wir da am Gardasee erlebt haben, mit dem Anhänger unterwegs. Was einen vor gewisse Herausforderungen stellt. Nicht beim Geradeausfahren auf der Autobahn. Also da fährt er hinterher, als wenn er nicht da wäre, ehrlich gesagt. Aber das Ganze wird natürlich ein bisschen problematischer, wenn es darum geht zu rangieren, wenn es darum geht, man hat auch beim Gardasee typisch oder oftmals Campingplätze, die ganz steile und enge Anfahrten haben. Die werden auch oftmals so beschrieben in der, Park4Night-App. Steile Anfahrt oben, schlechte Wendemöglichkeiten, haben wir ehrlich gesagt dann davon abgesehen, solche Plätze sich zu suchen. Es kommt aber auch mal zu so typischen Situationen, wo du dann wenden willst auf so einer, sag mal, typischen Gardasee-Hauptstraße oder Landstraße, die da um den Gardasee rumführt. Wenden mit so einem Ding ist auch nicht immer so einfach, ne? Weil du kommst nicht in einem Zug rum und dann fängst du an zu rangieren und hältst den Verkehr auf. Also wir sind vor Herausforderungen gestellt worden und es war echt spannend. Und zusammenfassend würde ich sagen, man verliert ein klein bisschen an Flexibilität, was das Fahren angeht, gewinnt diese Flexibilität aber natürlich dann am Ort enorm dazu, weil wir hatten ja mit dem Wheelie sowohl die Vespa als auch die zwei Fahrräder mit. Wir hatten also das volle Portfolio zur Auswahl. Wir haben es auch genutzt, haben also mal die Räder genutzt und haben aber hauptsächlich auch die Vespa genutzt. Sind mit der Vespa auch einmal komplett um den See rumgefahren. Also diese 150 Kilometer haben wir uns mal gegönnt und haben uns Orte angesehen, die wir tatsächlich noch nicht gesehen hatten. Wo wir jetzt auch nicht unbedingt mit dem Camper hingefahren wären. Nämlich gerade auf der Westseite waren wir im Camper noch nie. Wir sind dann immer im Norden angefangen und sind über die Ostseite runtergefahren bis in den Süden, bis maximal Sirmione und dann war es das aber auch. Wir sind da komischerweise nie die Westküste wieder hochgefahren. Das haben wir diesmal mit der Vespa gemacht. Haben uns allerdings den Stellplatz, den ich in der Episode 49, von dem ich berichtet habe, genau den haben wir uns wieder ausgesucht. Von daher gibt es da keine Neuigkeiten.
Können wir das gleiche Bild recyceln.
Weil uns das so gut gefiel und es war wieder ein Träumchen. Wir standen wieder in erster Reihe, direkt quasi mit Blick auf den See. Mit dem Unterschied, dass jetzt der Anhänger neben uns geparkt wurde und der war der totale Blickfang. Es war faszinierend. Also ich habe erst später realisiert, dass durch die Spiegelung der Windschutzscheibe beim Ducato konnten tatsächlich die Passanten schlecht in unser Wohnmobil reingucken. Ich habe das später mal selber gesehen, als ich da vorbeigejoggt bin. Ah, da kannst du gar nicht sehen, es ist so, es spiegelt so. Und es standen nämlich häufig Menschen da und haben dann so diskutiert, also Frau und Mann, und haben dann auf den Hänger gezeigt, guck mal, der da mit dem Hänger an dem Wohnmobil und der kann da die Vespa und so. Das war also offensichtlich ein Eyecatcher. Es war interessant zu beobachten. Aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, Reise, Episode 49 und zu allem Technischen, was der Hänger so an Möglichkeiten mit sich bringt, was er für Vor- und für Nachteile hat oder wie man es vielleicht auch anders lösen kann, haben wir ja versprochen und wird es auch bald geben, in der Episode zum Thema Zweiradtransport kommt. Da werde ich dann nochmal ein bisschen genauer auf den Wheelie eingehen, aber nicht nur darauf, wie ich es gerade gesagt habe, auch auf andere Möglichkeiten, die es da so gibt. Der Axel hatte da ja auch noch was zu beizusteuern. Da dürft ihr gespannt sein. Wird einer der nächsten, vielleicht die nächste oder übernächste Episode wird das sein. Und dann, dann werden wir das abrunden, das Thema Anhänger.
Ja. Da freue ich mich drauf, wenn ich ehrlich bin. Das mal zu hören, welche Erfahrungen du da im Detail gemacht hast, auch wenn du jetzt schon ein bisschen angeteasert hast, aber da freue ich mich drauf.
Ja, gerne, gerne. Ja, wenn ihr sonst nichts habt, ich weiß nicht, habt ihr noch was?
Nee, ich habe genug gehabt, glaube ich, diesen Monat.
Dann würde ich fast sagen, dass wir uns in dieser Konstellation höchstwahrscheinlich das nächste Mal live in Enkirch sehen. Also es wird keine
und gemischt.
Hören. Genau, und hören, keine Gemischtwaren-Episode mehr, glaube ich, vorher geben. Die nächste werden wir dann in Enkirch aufnehmen. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr doll drauf. Wir hoffen, dass das Wetter gut ist und dass die Laune gut ist. Davon bin ich ganz fest von überzeugt. Und dass wir dann ein schönes Wochenende verbringen.
Wir haben noch einen Restplatz, ne? Wer also jetzt meint, noch ganz schnell vielleicht dazu.
Ja, genau.
Kriegen wir vielleicht noch hin.
Webseite, abgefahren, Podcast treffen, Link klicken, Mail generieren.
Mail schreiben.
Und ausfüllen.
Mail generieren, Mail ausfüllen, Mail schicken. Genau, danke.
Genau.
Schön das Prozedere einhalten. Nein, alles nicht so problematisch. Ja, cool. Hey, war ein schöner Abend mit euch.
Absolut. Mhm. Was bleibt uns übrig? Was wünsche ich euch? Eine Handbreit
Wie hieß eine das Ding? Folge Diesel, ohne Regen.
Dieselschlauch oder was war das?
Kraftstoff.
Kraftstoffschlauch.
Schlauch. Nupsi.
Nupsi in der Hosentasche.
Handvoll Kraftstoff-Nupsis, ja. Stimmt, also wenn man dann wegfährt, dann hat man auch keinen, ne? Dann müsste man sich mal ein paar besorgen, ne? Ja.
Kann der Jan doch einen 3D-Drucker drucken.
Ja.
Einmal Nupsis für alle, bitte, Jan.
Ja, okay.
Ich gucke mir den morgen mal an. Ich muss da wirklich mal schauen.
Ich gucke auch. Ich habe das Auto gerade vor der Tür stehen. Ich gucke morgen mal rein, ins Helles. Gut, so, und denkt dran, im Anschluss kommt noch das Interview mit Knut.
Genau, sind wir sehr gespannt.
Und Maria. Und dann ist diese Sendung zu Ende.
Deckel drauf. Macht's gut, ihr Lieben.
Ich wünsche euch was. Bye.
Tschüss. Tschüss.
Ja, Abgefahren-Podcast unterwegs. Und heute stehen wir am Nordostseekanal. Wir hatten das Ziel, ja, richtig zum Nordostseekanal hochzufahren, einfach mal quer zu gucken. Haben natürlich im Vorfeld geschaut, wo sind denn die Hotspots? Und auf dem Weg hierhin hat meine beste Navigatorin wieder mal einen Stellplatz gefunden. Wir sind hier am Fährhaus Fischerhütte und zwar bei Maria und Knut. Hallo Maria, hallo Knut.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir sitzen hier draußen im Garten und gefühlte 20 Meter hinter uns ist der Nordostseekanal und wir stehen hier tatsächlich sehr, sehr alleine im Moment. Kein überfüllter Stellplatz und das hier im Mai mit Feiertagen und. Die Fischerhütte, sag mal, wie seid ihr hier rangekommen oder was ist das hier? Erzählt mal.
Das waren zwei Fragen.
Ja, ist egal. Genau, Doppelfragen sind beliebt bei uns. Fangen wir an. Was ist das hier?
Also jetzt ist es erstmal unser Wohnhaus, wo wir noch zwei Ferienwohnungen gerade unten im Erdgeschoss einbauen und wo wir vor zwei Jahren, als wir hergezogen sind, zwei Wohnungsstellplätze eingerichtet haben. Wir haben selber noch ein Jahr vorher das Haus entdeckt gehabt, ganz banal im Internet. Hatten immer ein bisschen so ein Auge drauf, wo könnte man vielleicht was Schönes finden, wo man hinziehen möchte. Haben selber drüben am Kanal in unserem Sprinter dann mal eine Nacht geschlafen, um zu hören, wie laut diese
die Fähre
Schiffe
ist.
In der Nacht sind. Nein, mehr die Schiffe eigentlich, weil wir haben schon gedacht, naja, so manche Dieselmotoren, ne, gucken, ob man da schlafen kann. Fanden das aber eher angenehm. Ja, dann haben wir das Haus angeguckt und haben letztendlich dann einen Kaufvertrag gemacht und haben das vor drei Jahren gekauft und sind vor zwei Jahren hier eingezogen.
Und das stand einfach so im Netz. Also das war einfach eine Immobilie, die zur Verfügung stand.
Genau.
So, jetzt hat diese Immobilie ja eine Geschichte. Wir verlinken natürlich die Internetseite, da ist auch nochmal ganz viel geschrieben dazu. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir heute hier sind, aber dazu komme ich dann gleich.
Okay.
Erzählt ihr mal was zu der Geschichte, die dahinter steckt.
Also eigentlich ist Fährhaus Fischerhütte schon fast gelogen, weil es war nie ein Fährhaus.
Okay.
Es war eigentlich ein Hafengebäude, weil hier war früher tatsächlich ein Kai. Haben Frachtschiffe angelegt, wurden entladen. Und das Haus bestand aus einer Hafenkneipe im Erdgeschoss, wo jetzt die Ferienwohnung reinkommen.
Ja.
Unsere Wohnung waren früher Fremdenzimmer, aber so richtig klassisch, so ein Flur und links und rechts kleine Kammern. Und der hintere Gebäudeteil, wo wir jetzt nur Werkstatt und sowas drin haben, das war eine Umschlaghalle für Waren. Da konnten die Kutschen reinfahren auf der einen Seite und hinten wieder raus und wurde zwischengelagert. Dafür ist es vor ziemlich genau 120 Jahren gebaut worden.
Okay. Auf der euren Netzseite steht noch, das war mal ein Asphaltmischwerk, was mir...
Nee, das Gebäude selber nicht.
Ah, okay.
Aber hier im Wald, hinter uns.
Da
war ein Asphaltmischwerk.
Dann habe ich das falsch gelesen.
Gut. Eine Zeit lang, also irgendwann nach dem Krieg eingerichtet worden
und
irgendwann in 60er Jahren, glaube ich, wieder.
Ja, ich hatte mich auch gewundert, weil ein Asphaltmischwerk sieht einfach anders aus.
Ja.
Wir haben eins bei uns in der Gegend oder im Ruhrgebiet gibt es ja genügend solche
Sachen. Ja, nein, das ist jetzt, ist jetzt alles nur Wald. Das ist der Windschutzwald jetzt vom Wasser- und Schifffahrtsamt tatsächlich.
Okay.
100 Meter Streifen entlang des Kanals auf beiden Seiten.
Ja, cool. Also ihr habt hier einen Stellplatz gebaut und deshalb ist der Abgefahren-Podcast jetzt auch hier gelandet. Und deshalb machen wir jetzt gerade mal ein paar Fragen dazu. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, selber einen Stellplatz hier am Nordostseekanal zu machen?
Als wir hergezogen sind, wie Knut gerade sagte, haben wir ja selber auch hier gestanden. Und ja, mit dem Aufkommen der vielen, vielen Wohnmobile in den letzten drei Jahren wurde das weiter eingeschränkt hier am Kanal. Man darf nicht mehr am Kanal frei stehen. Und ja, da wir ja selber gerne Wasser gucken und im Sprinter schlafen, haben wir uns gedacht, dann teilen wir doch diesen schönen Platz mit maximal zwei Wohnmobilen.
Mhm.
Wir würden ja auch mehr machen, aber mehr Platz ist halt nicht da.
Genau. Und das ist das Schöne eigentlich. Also, wir haben es genossen und ja, man sieht schon in der Anfahrt, ob die Plätze frei sind. Das ist nämlich das, warum wir hier eigentlich hingekommen sind. Weil wir die Webseite gefunden haben, halt über eine der üblichen verdächtigen Apps.
Also nur wegen der Ampelseite gekommen?
Ja, wir sind tatsächlich nur wegen der Ampel. Also nicht nur wegen der Ampel, aber die Ampel hat uns schon hier hingeführt. Ja. Weil die Ampel hat grün gezeigt. Nee, erst hat sie gelb gezeigt, glaube ich, als wir geguckt haben.
Ja, morgens war noch einer da.
Genau.
Später.
Und nachher wurde sie grün. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir Gas geben und gucken, ob wir einen dieser zwei Plätze kriegen. Und das war tatsächlich, also das war mit der Grund. Und dann haben wir die Webseite gelesen und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt. Obwohl wir eigentlich ganz andere Pläne hatten. Aber wie das bei uns ja immer so ist, sind wir dann hier rübergekommen.
Wo wolltet ihr eigentlich hin?
Ja, wir wollten eigentlich nach Brunsbüttel noch eine Runde Rad fahren und dann gucken, wo es uns hinschlägt. Ja. Und dann haben wir gesagt, nö, jetzt fahren wir hier hin und setzen uns ans Wasser und gut ist, weil bei gestern 27 Grad vorne am Wasser ein bisschen Fahrrad fahren, ein bisschen einfach nur abhängen, das war besser. Ihr habt eine Ampel für zwei Plätze. Warum?
Es gibt ja nichts Blöderes, als wenn man irgendwo zu einem schönen Stellplatz fährt und da ist schon jemand und man muss wieder ein paar Kilometer oder viele Kilometer neu suchen.
Genau.
Kennen wir ja selber. Und wir wurden dann oft angesprochen, ob wir denn ein Reservierungssystem machen können. Aber für zwei Plätze ist das unmöglich. Es geht technisch nicht umzusetzen. Also es fängt mit dem Vorbezahlen an, Zahlungssystem. Aber vor allen Dingen, es müsste ja immer jemand hier vor Ort sein, der dann sagt, nee, ihr nicht. Ja, ihr seid die Richtigen. Und,
ja.
So. Und das können wir ja nicht gewährleisten. Ich meine, wir haben ja auch einen Beruf, beziehungsweise
ein Leben.
Einen Urlaub und all sowas und sind auch manchmal weg. So, und ja, das war dann die Lösung, zu sagen, wir stellen ins Internet eine Ampel, wo man das aktuell sehen kann.
Ja.
Es gibt das Restrisiko natürlich der letzten Stunde, wo einer ganz doof
schneller ist. Ja, es reicht ja, wenn einer vor einem fährt. Ne?
Und genau. Dann. Aber es ist dadurch schon, ich sag mal, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, ne, dass man den Platz kriegt. Beziehungsweise umgekehrt, wenn rot ist, weiß man auch, man braucht nicht hinfahren.
Ja.
Das war die Idee dahinter.
Ja, ich stelle mal in die Shownotes einfach zwei Bilder, wie wir da umgeschaltet haben. Also das ist auch für ganz blöde Leute zu machen. Also da sind drei Knöpfe.
Ja, sag das nicht. Manche stehen davor und sagen, ja, welche Platznummer habe ich denn jetzt? Wir haben schon die dritte Formulierung da dran stehen.
Welche Platznummer? Das ist ja witzig.
Ja, ja. Die Frage, die da steht, ist ja, wie viele Plätze sind
belegt.
Genau. Und wir haben auch schon, wie viele sind frei und so. Und, ja, aber welche Platznummer habe ich denn jetzt?
Ja,
jetzt die eins oder die zwei.
Ja, genau. Steuerbord oder Backbord, ne? Ja, ja, so könnte man sie auch nehmen.
Und es gibt aber ja die Taste 0, 1 und 2. Schon da könnte man eigentlich Platz 0, manchmal passiert das.
Okay.
Meistens tatsächlich, wenn wir zufällig mit daneben stehen, wenn wir die Leute bei der Ankunft erwischt haben, weil dann sprechen die mit uns.
Man kann sagen, dann kommen wir ins Gespräch.
Statt zu lesen, ja. Und dann, ja, wo soll ich denn jetzt draufdrücken? Aber zu mindestens 95% funktioniert das gut.
Es ist total cool. Also wir haben, wie gesagt, wir haben die Ampel gesehen, sind hier hingefahren. Wir hatten auf dem Weg grün alle 10 Minuten kurz aktualisiert, um zu gucken, tut sich
das. Fast alle, ja.
Das sagte die Nachbarin, die wir über Nacht hier hatten, ja auch noch. Die sagte, sie hat auch noch kurz immer aktualisiert. Mhm. Ja, und dann standen wir sozusagen heute zu zweit mit einem Abstand von, sagen wir mal 20 Meter zum Wasser, aber auch 20 Meter zur Fähre. Hier fährt eine kleine Fähre rüber.
Man hört sie vielleicht gerade im Hintergrund losfahren.
Ja. Nee. War mal jetzt bewusst still. Jedenfalls, die Fähre hat einen sehr beruhigenden Diesel, Schiffsdiesel. Wer also geräuschempfindlich ist, bis 22 Uhr fährt sie, dann kann er 22:02 ins Bett gehen und dann schlafen. Also mich oder uns hat sie überhaupt nicht gestört. Ihr rechnet sehr interessant noch ab hier mit euren, mit den beiden Stellplätzen. Cooles System.
Wir haben mal eine längere Bootsreise gemacht und da ist das gängig. Wir rechnen nach Länge.
Ja.
Ich meine, wir haben selber auch nur einen Sprinter, ne? Und es ist doch blöd, wenn man irgendwo auf so einem Platz das gleiche bezahlt wie daneben so ein
Morello, ne?
So ein Riesenschiff, so ein Morello oder Phoenix oder so, ne?
Ja.
Da ist einfach, wirtschaftlich ist es Quatsch, weil Platz ist Platz, aber ja, man hat ja auch ein.
Ich finde es total sympathisch.
Ein bisschen soziales Finden oder so, ne?
Und nein, ich finde es auch total sympathisch. Machen übrigens macht die Fähre in Glückstadt auch.
Ja, aber da geht es ja auch wirklich drum.
Da geht es um
jeden Meter,
genau.
Kostet
genau.
Einfach, ne?
3 Meter von uns mehr sind ein Auto weniger oder ein Smart weniger oder so. Ja. Ja, das stimmt schon. Ja, von daher, ihr werdet hier nach Metern abgerechnet. Alles ganz easy. Briefumschlag, Geld reinschmeißen, fertig. Und die Ampel nicht vergessen zu drücken, damit die Nächsten auch sich freuen.
Und vor allem beim Abfahren wieder
zurücksetzen. Und beim Abfahren zurücksetzen, genau. Das werden wir dann morgen machen. Von daher. alles easy going hier und ich fühle mich, oder nee, ich muss da mal sagen, wir fühlen uns hier total wohl. Also vielen Dank an euch, dass ihr das überhaupt anbietet. Das ist so schön.
Also tatsächlich ist das ja auch, ich meine, wir wohnen hier ja wirklich wunderschön, das genießen wir ja auch noch jeden Tag. Aber wenn man schön wohnt, trotz allem, irgendwann hat man sich dran gewöhnt und nimmt das nicht mehr so intensiv wahr. Ja. Und das ist wirklich das Schöne am, ich sag mal, am Gastgeben im weitesten Sinne. Haben wir ja unser Leben lang gemacht. Ich war früher Jugendherbergsvater. Du kriegst immer wieder gespiegelt, wie schön es bei dir selber ist. Mhm.
Und das ist das tut ja, das gut. Haben wir zu Hause nicht, ne?
Ja,
genau. Also selten, ganz selten.
Ja. Und wenn du dann mal so ein bisschen Frusttag hast oder so, weil irgendwas schiefgelaufen ist und dann kommen Leute und sagen, ach, ist das schön hier.
Genau.
Das wirkt zurück auf einen selber einfach.
Ja. Jetzt haben wir natürlich auch Traumwetter im Moment. Ja. Das hilft natürlich auch, das ist echt schön zu machen. Von daher, ja, uns gefällt es hier. Ja, aber ihr habt weitere Pläne. Du hast es eben schon mal kurz angesprochen oder ihr habt es angesprochen. Ihr plant oder habt Ferienwohnungen. Wie sieht es denn damit aus? Wann können die denn bezogen werden? Weil vielleicht hören uns ja auch Leute, die Freunde mitbringen wollen. Ja. Mal eine Nacht oder zwei oder fünf. Und dann vielleicht hier gemeinsam die Zeit verbringen. Und auf der Terrasse, und der Blick ist tatsächlich von der Terrasse aus am Leuchtturm vorbei.
1,80 Meter hoch.
Ist egal, da steht ein Leuchtturm. Auf den Nord-Ostsee-Kanal, auf die großen Pötte. Wie sieht es damit aus?
Ja, der Plan ist, dass wir zwei Ferienwohnungen ins Erdgeschoss machen. Die erste ist gut eingerichtet, aber wir sind noch nicht ganz fertig.
Okay.
Der Sommer wird es richten. Wir haben heute die Info gekriegt, die Couch kommt später. Also warten wir noch ein bisschen geduldig. Und es gibt noch viele Kleinigkeiten, so, ne? Die kleinen Wohlfühldinge, die wollen wir dann machen, wenn die Couch da ist und man sagen kann, so und so und so insofern. Mitte, Ende des Sommers. 2024.
Ich hoffe schon noch vor dem Sommer. Ja.
Also vor den Sommerferien. Soll ich euch jetzt in die Pflicht nehmen und wir nehmen das auf und sagen...
Nein, Sommer. Aber ich bin eigentlich sicher. Also es ist wirklich nicht mehr viel zu machen.
Ja. Also von daher.
Genau, also erst eine Ferienwohnung für zwei Personen und die zweite wird dann angefangen, wenn die erste fertig ist.
Okay. Also mit der Innenausstattung, ne?
Baulich ist die fertig. Genau, wir stehen ja quasi 10 Meter daneben. Genau. Also wir haben schon mal reingeguckt. Ja.
Aber es ging ja um die Inbetriebnahme.
Genau, es ging um die Inbetriebnahme. So, wenn ihr Inbetrieb nehmt, ihr habt ein super Formular auf eurer Webseite. Und ich komme wieder auf die Webseite, weil ihr bietet, also ihr fragt ja die üblichen Sachen ab. Adresse, wer ihr seid, mit wie vielen Leuten ihr kommt, wie viele Kleinkinder, wie viele Jugendliche, wie viele, was war das, junge Erwachsene oder so stand da oder sowas. Aber ihr fragt ja auch noch ab, was man hier machen will, ob man Party machen will oder chillen.
Der Hintergrund ist natürlich klar, oder?
Ja, logisch. Da gehen wir jetzt aber nicht drauf ein, oder?
Also die Fragen sind schon ein bisschen neugierig, aber ich meine, wir wohnen ja nun selber auch im Haus.
Ja.
Und das ist schon auch ein bisschen
sind das persönliches Gastgeben. Nein, das sind keine Pflichtfelder. Also sind optionale Felder.
Genau.
Ja, cool.
Aber wir werden schon auch klar machen, dass es keine Party-Location wird.
Ja. Ja, trotzdem draußen, ich sag mal ganz ehrlich, draußen auf der Terrasse sitzen und dann Sonnenuntergang, so wie gestern.
Ja,
und
klar.
Traumhaft schön. Und ihr habt noch Zusatzbuchungen drin. Das heißt, man kann bei euch einen Grill kriegen und, viel wichtiger, Führungen oder Geschichten oder man kann was lernen. Was macht ihr da? Das finde ich total spannend.
Wir haben uns halt überlegt, nicht nur Ferienwohnung, sondern auch ein bisschen Dienstleistung drumherum, wie man so schön sagt. Und ich bin Naturlandschaftsführerin und auch Rangerin hier in der Gegend und könnte mir gut vorstellen, mal mit dem einen oder der anderen draußen unterwegs zu sein. Und ja, die Natur bietet sich hier super dafür an. Okay. Von Deich bis Moor. Da haben wir uns gedacht, nehmen wir mal ein paar Leute mit raus. Also ich würde die Leute eher mit rausnehmen. Was würdest du denn tun?
Das weißt du doch.
Ja, aber unsere Hörer wissen das doch.
Ach so.
Deshalb sind wir doch hier.
Ja, ich meine, wir haben ja selber auch mal 2 Jahre auf dem Boot gelebt und daher so ein bisschen so einen Bezug zur Seefahrt, sage ich mal.
Was am Nord-Ostsee-Kanal total Sinn macht.
Jetzt macht das natürlich richtig Sinn, genau. Und inzwischen haben wir natürlich auch viel Hintergrundwissen, wie das alles funktioniert am Kanal. Und was halt ganz spannend ist, ist eben wirklich dieses Thema Navigation draußen. Bevor es GPS gab, das ist ja, macht man sich ja gar nicht so bewusst, ne? Aber du hast ja wirklich draußen auf dem Meer, spätestens auf dem Atlantik, hast du nur Sterne. Ne? Mhm. Und wir haben tatsächlich mit dem, übrigens gibt es da auch einen sehr schönen Stellplatz in Haaren an der Ems.
Okay.
Am Ufer der Ems, kostenlos sogar. Und da gibt es ein Schifffahrtsmuseum. Und das sind tatsächlich, die das betreiben, sind tatsächlich Räder, von denen auch Schiffe hier durchfahren.
Okay.
Und die betreiben dort ein echt tolles Museum. da haben wir mal Kontakt angeknüpft und haben darüber dann so ein paar alte Navigationsinstrumente bekommen, die wir in der einen Ferienwohnung jetzt schon, in der anderen dann später auch ein bisschen ausstellen werden. Mhm. Und die Idee ist einfach, zu diesen Geräten und mit anhand dieser Geräte das auch mal wirklich nahe zu bringen, wie das früher funktioniert hat. Mit dem Sextanten, cool. Mit der Logge hinten dran, mit dem Kompass, wie man da früher seinen Kurs gefunden hat. Ne?
Sehr cool.
Wir haben so eine Art Steuerstand da nachgebaut, sogar mit großem Steuerrad.
Echt?
Ja, ja. In der jetzt fast fertigen Wohnung ist es ein Segelschiff-Steuerstand und in der zweiten wird es dann ein früher Motorschiff.
Cool.
Motorschiff-Steuerstand.
Ja, genau. Ja. Motorschiff-Steuerstand, ja.
Das ist die Idee dahinter.
Ja, das ist total cool. Also da bin ich mit meinem Binnenschein? Ein Binnenmotorsegelschein habe ich ja. Bin ich ja aufgeschmissen, wenn ich aufs Meer rausfahren würde.
Ja, auch hier dürftest du nicht fahren.
Genau, hier dürfte ich auch nicht fahren, genau. Das ist richtig. Ja. Aber Navigation haben wir halt nur anhand von Bojen und auf Seen ist das nicht
Tonnen
so schwer.
Bitte.
Tonnen, in der, genau. Dann, danke.
Bojen sind zum Festmachen.
Du hast recht. Und soll ich dir sagen, wann ich den Führerschein gemacht habe?
Ja, ich höre.
Das ist, lass mich rechnen, 37 Jahre her.
Okay.
Und ich bin seitdem nicht viel auf dem Wasser gewesen.
Dann wollen wir das nachsehen. Ja, wir haben natürlich den See gemacht für unsere Bootsreise.
Ja.
Aber Sextantennavigation haben wir da auch nicht gelernt.
Nee, macht man heute auch, glaube ich, nicht mehr. Ne? Mehr. Aber cool, wenn man das kann. Ja. Oder man das
wir haben auch nur den Seeschein. Ganz draußen gibt es ja gar keine Scheine. Nur außerhalb der Hoheitsgewässer darf ja jeder machen, was er will.
Ja.
Insofern dürfen wir da auch fahren, aber dieser Sportboot-Seeschein ist im Prinzip für Küstenwässer gedacht, wo ausgetonnt ist, wo du Leuchttürme siehst.
Genau. Ja. Ja, cool. Also, wenn ihr hier hinkommen wollt, mit Ferienwohnung, mit Wohnmobil, ich sage einfach, es lohnt sich. Es ist richtig schön. Ihr kriegt noch was geboten. Ihr kriegt noch Zusatzprogramme, wenn ihr sie mit ankreuzt.
Ja, bei den Wohnmobilen sind wir jetzt nicht ganz so weit.
Ja, bei den Ferienwohnungen.
In den Ferienwohnungen.
Aber wir haben uns auch so nett hier unterhalten, also von daher, das ist schon Programm zusätzlich, das ist on top drauf, also das ist schon mehr. Und ich hatte es gestern schon mal ganz kurz gesagt, also Platz hier gehört zu meinen definitiv Top 3 Stellplätzen, die ich je angefahren habe. Und das heißt was, wir sind ja doch relativ viel, und das meine ich ganz ehrlich, das ist richtig schön. Danke, dass ihr fürs Mikro gekommen seid. Hat echt Spaß gemacht mit euch, Maria, Knut.
Ja, schön.
Es war schön.
Dankeschön.
Wir bleiben noch eine Nacht.
Ja. Schön.
Und machen eine schöne Radtour.
Wir machen eine schöne Radtour.
Nach Brunsbüttel vielleicht?
Nee, wir fahren in die andere Richtung. Wir fahren nach Rendsburg hoch.
Rendsburg, die beste Eisdiele in Schleswig-Holstein.
Haben wir gehört?
Aber auf der Nordseite.
Müsst ihr rüberfahren.
Ich glaube, ja, Andrea hat das schon notiert auf unserer Komoot. Ja, ich glaube, da war was.
Unbedingt.
Und nicht abschrecken lassen, wenn da eine
Schlange ist.
Lange, lange Schlange, bis auf die Straße raussteht.
Einfach.
Und lohnt sich trotzdem.
Einfach euch rein.
Und die sind recht flott.
Okay, cool. Ja, das sind doch schöne Schlussworte. Ich danke euch sehr.
Wir kriegen auch keine Tantiemen von Eisdiele.
Vielleicht wird es Zeit jetzt.
Ja, könnte sein.
Danke euch. Hat Spaß gemacht. Cool.
Danke.
Das war der Abgefahren-Podcast mit Axel, Jan und Thomas. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage. Abgefahren-podcast.de auf der Episodenseite.